Hallo Welt! Das Thema der Woche: A Plague Tale, Innocence, mit Dr. Arno Görgen. Die Pest ist spätestens seit ihrer erschütternden zweiten Pandemie nicht nur ein Faszinosum, sondern auch eine Inspiration für Erzählungen rund um apokalyptische Kontaminationsszenarien. Selten aber dient die tatsächliche Pestpandemie im mittelalterlichen Europa als zentrales Setting in digitalen Spielen. A Plague Tale: Innocence nimmt sich genau dieser Aufgabe an. Zwischen persönlichen Tragödien, einer blutrünstigen Inquisition und sehr, sehr, sehr vielen Ratten kämpfen zwei Waisenkinder ums Überleben. Gemeinsam mit dem Kulturhistoriker Dr. Arno Görgen diskutieren wir die Darstellung der Pestpandemie und ob A Plague Tale seinen Ansprüchen gerecht wird. Außerdem sprechen wir über den Zusammenhang zwischen Spielen und dem Militär, über eine Doku zum Aufstieg und Niedergang von Telltale Games und über schlechte Filme zu guten Spielen. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 140 mit
Natascha Baldo,
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Nicht live und auch nicht in Farbe, aber hörbar.
Das würde ja auch am Podcast widersprechen.
Wenn er in Farbe wäre?
Ja, wenn er A, ein visuelles Medium wäre und live.
Wieso, es gibt doch Live-Podcasts?
Ja, das ist ja kein Podcast. Also die ursprüngliche Definition des Podcasts ist meiner Meinung nach, dass es etwas ist, was du herunterlädst auf deinen iPod und dann diesen Cast hörst.
Ja, weil wenn es live wäre, dann wäre es eher näher am Internetradio.
Oder am das Cast.
Pixeldiskurs, Internetradio. Finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht können wir so eine Internetradiosendung machen, wo Leute dann einschalten können zu beliebigen Zeiten. Und aber der eigentliche Cast, wir sitzen dann nur da und podcasten aber nur einmal die Woche. Und dann kann man aber zwischendurch einschalten, aber da ist dann nichts.
Ja, oder wir tun tatsächlich so, als ob es ein Radiosender wäre, so wie bei Zombies Run, bei Able Township gibt es ja dann auch das Radio, wo die dann auch so zwischendurch so Soundfiles einspielen und ansonsten das, was die an Musik spielen, ist quasi, was die Leute selber hören. Wir machen dann einfach immer so Pausen rein, die sind dann so länger und dann können die Leute in der Zeit einen dreiminütigen Song hören, dann kommen wir auch um die GEMA-Lizenz drumrum.
Findet ihr eigentlich, das ist eine Diskussion, die ich bei Reddit gestern verfolgt habe, es gibt ja so zwei unterschiedliche Stile des Podcastens. Eine Möglichkeit ist, dass man
schlecht
sagt,
und gut.
Ich konzentriere mich komplett auf das Thema, das ich besprechen möchte. Und dann gibt es so Podcasts, die Tendenz, also die es im Grunde auch machen, aber die auch so ein bisschen immer so Vorgespräch machen. So ähnlich, wir machen ja auch immer so ein bisschen so Warm-up und dabei über andere Dinge sprechen. Ja, es gibt, also da hat jemand sich beschwert in einem Reddit-Thread, dass in den letzten Wochen alle Podcasts, die er hört, ständig irgendwelche Game of Thrones Recaps machen, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts mit Game of Thrones oder mit Serien oder sowas zu tun haben. Irgendwie ein Sport-Podcast und die sprechen dann auch über Game of Thrones. Und überall, wo man, jeden Podcast, den man hört, sprechen die Leute erstmal über Game of Thrones. Findet ihr das gut, wenn es so, also Anfangsgeplauder irgendwie aus dem Privatleben oder aus irgendwelchen generellen Diskursen gibt, die nichts mit dem Thema zu tun haben? Oder würdet ihr eher darauf verzichten?
Kommt auf den Podcast drauf an. Auch die Tagesschau gibt es ja als Podcast-Format. Bei der Tagesschau würde ich sagen, nein, gib mir Nachrichten. Aber bei solchen Personen-Meinungs-Podcasts oder quasi, wo die Person relativ bekannt ist, wie zum Beispiel beim College Info Geek und wo auch das Thema vielleicht auch zwischendurch ein bisschen anstrengend sein kann, wie zum Beispiel auch hier Listen Money Matters, wo Thomas Frank, glaube ich, mittlerweile nicht mehr mit dabei ist, aber wo es zum Beispiel um Geld geht, trinken die auch wie bei Auf ein Bier halt einfach ein Bier zwischendurch, damit du das so ein bisschen auflockerst. Ja. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten was über Steuern gehört hast, dass die dann nochmal sagen, ja, übrigens, was trinkst du denn dann? Und dann irgendwie, ja, das ist ein Mountain Brew und so, und das haben die mir zugeschickt. Sowas finde ich halt ganz lustig, das so zwischendurch zu haben.
Ach, das machen die, aber bei Auf ein Bier ist es ja auch Teil des Konzeptes, dass sozusagen erstmal so die ersten 5 bis 10 Minuten des Podcasts sind Gespräche über Bier und dann geht's um Videospiele.
Genau, das gibt's aber Listen Money Matters auch und das ist halt, wie gesagt, ein so ein Podcast, da geht's halt um Personal Finance und Steuern und so weiter, leider auf dem amerikanischen Sektor begrenzt oder bezogen, da bringt mir das meistens nicht so viel, weil das amerikanische Steuerrecht anders funktioniert und die andere Sachen haben, aber die haben auch immer ein Bier mit dabei und starten mit Metal-Musik.
Ja, das, ich habe das, ach, Musik ist auch so ein interessantes Streitthema. Es gibt den Podcast Philosophize This, den ich sehr interessant finde, von Stephen West ist sein Name, und der arbeitet sozusagen unterschiedliche philosophische Konzepte auf, inklusive der Biografie, ein bisschen Kontext und dann zentrale theoretische, philosophische Konzepte. Irgendwie gibt es dann eine Doppelfolge zu Aristoteles beispielsweise. Und der hatte auch in seinen ersten Folgen immer Musik und dann haben aber die Leute sich beschwert, dass die Musik einfach nur ablenkend sei und er sollte einfach seine Sendung sozusagen machen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, ich bin da jetzt erst auch bei Folge 6, es gibt mittlerweile über 150, glaube ich, dass er einfach direkt zum Punkt kommt.
Aber das finde ich auch schade. Ich mag Plauder-Podcasts, weil wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich den meistens nicht nur wegen dem Thema, sondern auch, weil ich die Leute irgendwie sympathisch finde, die Stimmen sympathisch finde. Und dann mag ich das auch, wenn das ein bisschen persönlicher wird und auch mal ein bisschen locker und so. Man hat das Gefühl, dass man ein bisschen näher an den Podcastern ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, ich finde es eigentlich auch schön und deshalb haben wir es ja hier auch immer schon so gemacht quasi, weil ich finde nämlich auch, dass wenn es ein bisschen plauderhafter ist, wenn es ein bisschen meinungslastiger ist, dann ist es ja auch ein ganz nettes Gefühl, wenn man so ein bisschen die Leute kennenlernt, die auch den Podcast machen. Und ich glaube, das schafft einfach so ein bisschen so eine Ebene von Vertrautheit und es ist auch tatsächlich so, das ist der Grund, weshalb ich es am interessantesten finde, auch ganz gut, um ein bisschen ins Sprechen zu kommen, weil es ist ja immer so eine Sache. Man sitzt dann hier, wir sitzen dann hier und dann drückt man auf Aufnahme und dann muss man ja irgendwie das Gespräch in Gang bringen, sozusagen. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man am Anfang erstmal ein bisschen eine Einstiegsmöglichkeit hat und nicht sofort, also für alle Leute, die eventuell sich denken, wie sollte das beim Pixeldiskurs-Podcast anders funktionieren, ich würde mich sehr für Vorschläge interessieren, schreibt mir gerne eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de oder lasst uns einen Kommentar da, weil dann wäre das so, dass dann das Intro laufen würde und dann wäre es irgendwie so, Natascha, was hast du in der letzten Woche gespielt so ungefähr? Und dann würde es direkt losgehen, ne? Natascha, was hast du in der letzten Woche gespielt?
Ich habe mich weiter mit Ritual of the Moon beschäftigt. Das spiele ich ja jetzt jeden Tag so meine 5 Minuten. Ich glaube allerdings, dass dieses Konzept nichts für mich ist, weil ich das Gefühl habe, dass das Spiel auf mich gar nicht so wirken kann, weil ich das dann zwar morgens immer mache, aber es ist halt nach 5 Minuten schon vorbei und man macht halt im Endeffekt jeden Tag dasselbe, was natürlich irgendwo ein Ritual ist, so heißt ja auch das Spiel. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese zentralen Themen des Spiels mit Einsamkeit und so weiter nicht so sehr auf mich wirken, wenn ich die nur 5 Minuten erlebe und danach wieder so in meinen Alltag reinschleiche. Deswegen wirkt es auf mich langsam etwas auch repetitiv.
Der Tamagotchi-Effekt,
genau,
stellt sich ein.
Ja.
Wo man dann denkt, oh, kann mal jemand anderes irgendwie darauf aufpassen?
Du musst dich jetzt natürlich auch 30 Tage einfach irgendwo einsperren lassen.
Ja, ich bin jetzt aber auch committed und ich werde das weiterhin jeden Tag 5 Minuten spielen.
Wow, jeden Tag 5 Minuten.
Spielst du viel mehr in Harvest Moon, Tobi?
Bin nicht dazu gekommen.
Also Stardew Valley.
Nein.
Stardew Valley,
nicht. Oh, nein. Oh, Entschuldigung.
Das ist eine, Stardew das Valley. Das ist durcheinander werfen.
Nein, das war tatsächlich das Ding bei mir diese Woche, dass ich mir morgens dachte, verdammt, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Mache ich jetzt Sport oder spiele ich Stardew Valley? Weil es dauert immer 20 Minuten, das ist viel zu viel. Dann komme ich 20 Minuten zu spät zur Arbeit.
Viel zu wenig, ne? Ich brauche ein bisschen Zeit, um mal reinzukommen. Ich habe gegenwärtig zum Beispiel, weil ich weiß ja, dass du, Tobi, darfst noch nicht darüber sprechen, was du gegenwärtig spielst. Ich darf natürlich jetzt endlich darüber sprechen, was ich in den letzten 2 Wochen gespielt habe. Das war nämlich A Plague Tale Innocence. Aber darüber sprechen wir im Thema der Woche. Worüber ich auch sprechen darf, ist, dass ich Rage 2 seit geraumer Zeit jetzt spiele. Auch eine nette Angelegenheit.
Ja, das ist ja draußen.
Ja, das ist draußen. Eine nette Angelegenheit. Ich finde tatsächlich, Rage 2 ist, es lässt mich noch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück. Ich bin jetzt auch erst 9 Stunden drin, also es ist noch eine ganze Menge zu tun. Ist ja auch eine offene Welt. Und ich finde allerdings, dass, was ich schon feststellen kann, ist, dass es scheint so 2 Teile zu haben. Es schlagen 2 Seelen. Ach, meiner Brust. Und zwar auf der einen Seite diese direkte Shooter-Mechanik, die ja auch von id Software entworfen ist, die entsprechend sehr nah an dem Spielgefühl ist, das man bei Doom erwarten könnte. Sehr direkt, Doom. Sehr konfrontativ. Und auch, aber auch da ist wieder zum Beispiel dieser interessante Kniff, das war, haben sie ja in Doom etabliert, dass du, wenn du Gegner tötest, dann droppen die Health. Sodass du im Grunde eher dazu angehalten bist, voll in eine Konfrontation reinzugehen, als irgendwie zu schleichen oder dich irgendwie in der Entfernung zu halten. Sondern es geht wirklich darum, und das passt ja auch zum eigentlichen Titel und zum Setting des Spieles, dass man sozusagen in eine direkte Konfrontation die ganze Zeit sich begibt. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die offene Welt von Avalanche Studios, maßgeblich entwickelt. Die haben Mad Max gemacht, die haben auch die Just Cause-Spiele gemacht. Das ist eine offene Welt eben in einem Mad Max sehr ähnlichen Setting, die mich noch nicht so wirklich begeistert. Es scheint mir eher so zu sein, dass das sowas wird, was in Richtung, ich hake Punkte auf einer Karte ab, wo ich dann irgendwie sehe, ach, hier ist ein Fragezeichen, dann fahre ich dahin und erledige die Aufgaben und dann fahre ich zum nächsten Fragezeichen. Es gibt Sachen abseits zu erkunden und Sachen, über die man stolpern kann, aber das Wasteland, in dem man sich dort befindet, ist jetzt ähnlich, aber auch wie in Borderlands zum Beispiel, also Borderlands 1 und 2 zumindest, nicht was, was unmittelbar zum Erkunden einlädt. Oder wo man jetzt durchläuft und sich denkt so, boah, gibt's hier viel, ist das lebendig. Ne? Also bislang schleppt es sich so ein bisschen voran, wenngleich es Spaß macht. Ich habe tatsächlich noch nie so große Probleme mit dem Upgrade-System gehabt wie in Rage. Das ist so eines dieser Phänomene, die sich gegenwärtig in Spielen immer mal wiederfinden, dass man 5000 verschiedene Upgrade Geschichten hat. Ne? Dann gibt's hier irgendwie, kann man diese Punkte und jene Punkte und dann braucht man aber noch das und das und dann kann man jede einzelne Waffe upgraden und jeden einzelnen Skill upgraden und dann kann man die Fahrzeuge upgraden und so weiter. Und ich habe das Gefühl, ich habe da noch nicht so richtig einen Überblick. Das wird sich aber noch ergeben. Es ist, ich spiele es auf höchsten Schwierigkeitsgrad und sterbe deshalb oft. Nightmare, es macht seinem Namen alle Ehre. Insbesondere am Anfang wohl ist es ziemlich hart, weil man sehr wenige Möglichkeiten hat, upzugraden. Und eine Sache, einen letzten Gedanken will ich noch loswerden. Und zwar, das ist was, wo ich unbedingt darum bitten würde, das zu überarbeiten. Und zwar sind das die Hitboxes der Kisten, die da rumstehen. Kennt ihr diese Situation, wenn man so Crates hat, die so Ammo-Crates oder Supply-Crates, die da rumstehen, auf dem Boden? Und du musst die dann ja kaputt schlagen oder sowas, um das zu bekommen, was da drin ist. Es gibt dann so eine Melee-Attacke, die man ausführen kann. Und die Hitboxen, die sind aber so klein, dass man dann immer so in die Luft schlägt und dann nochmal näher dran läuft und dann kniet man sich so davor und so, ah! Ne? Also das ist echt ein Problem. Also die Hitboxen, daran finde ich, ist auch gut ersichtlich, dass sie vielleicht sich etwas mehr Zeit hätten nehmen können, nicht nur um die offene Welt zu beleben, sondern auch um solche kleinen Mäkel irgendwie auszubügeln. Auch so, warum kann ich keine Health Infusions, die dir sozusagen ein bisschen Leben wiederherstellen, warum kann ich die nicht direkt aus dem Equipment-Menü craften, sondern muss erst ins eigentliche Ausrüstungsmenü und so. Ne? Ja. Also alle solche kleinen Dinge, da hätte es noch einiger Überarbeitung bedurft.
Das ist aber wunderschön Videospiel-Logik. Da ist eine Box, ich nehme mein Messer und steche rein, anstatt wie jeder normale Mensch da hingehen würde und die aufklappt.
Nein, das ist Videospiellogik. Da ist doch überall, wo was Rotes ist,
muss man schlagen.
Ja, wo was Rotes ist, musst du draufschießen. Und es ist auch so, dass tatsächlich da die Hitbox so klein ist, das dauert so lange, bis ich dann da rumgelaufen bin und versucht habe, irgendwie zu zerstören. Ich schieße dann einfach immer drauf, was dann keinen Sinn macht, weil ich dann Munition investiere, um Munition zu bekommen, sozusagen. Naja, also.
Ja, das ist ein bisschen wie dieses Messerspiel um die Hand drumherum, dass du da so um die Box drumherum stichst.
Was ich auch noch nicht so ganz verstehen kann, ist, warum es Microtransactions gibt. Das macht für mich wenig Sinn. Es gibt im Hauptmenü so einen Store, den habe ich mir zuallererst angeschaut, weil wenn da irgendwie so Store steht, dann bin ich immer schon gleich so, gehen mir so Alarmglocken an. Hm. Und dann gibt es gibt Skins, die man kaufen kann. Kosmetische Angelegenheiten, kannst du dir so einen goldenen Wingstick, heißt der glaube ich, dieser Boomerang, kannst du dir dann kaufen. Aber soweit ich weiß, gibt es da keine Multiplayer-Komponente. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe zumindest noch, bin zumindest an einen solchen Punkt noch nicht gekommen. Auch schade tatsächlich, weil ich glaube, das entscheidende Reiz für mich an Borderlands war immer der Koop. Irgendwie zusammen dann durch so eine Welt zu laufen, hätte für Rage auch, denke ich, durchaus noch Potenzial gehabt. Aber wie gesagt, das sind nur meine Ersteindrücke. Sollen wir hinüber uns begeben in die Pixel-Diskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de und wir beginnen wie immer mit Nummer 1.
Das bin diesmal ich und ich habe keinen Artikel für euch mitgebracht, dafür eine kleine, ich nenne es mal eine Filmempfehlung. Und zwar habe ich mir am Freitag die Doku angeschaut, Telltale, The Human Stories Behind the Games. Die wurde, glaube ich, sogar auch am Freitag released auf einem YouTube-Kanal namens NoClip. Der Link dazu ist natürlich auch unten in den Shownotes. Und ich fand sie eigentlich sehr schön, weil die Doku langjährige Mitarbeiter von Telltale Games ein bisschen interviewt, die eben bis zum Ende dabei waren und die ihre Sicht auf die Dinge schildern, also wo jetzt die Problematiken ihrer Meinung nach lagen und wie die Arbeitsbedingungen dort waren. Und man erhält auch so einen schönen kleinen Einblick eigentlich in die Arbeit in so einem Studio, welche Leute da arbeiten, wie die zusammenarbeiten, wie die Prozesse funktionieren. Das fand ich eigentlich sehr schön und informativ und natürlich auch sehr emotional, da das alles private, menschliche Geschichten sind, die sich auch sehr ein bisschen auf das Arbeitsklima dort stützen, dass die alle so wie eine große Familie waren. Und das macht das Ganze dann natürlich noch viel tragischer, wenn sie endlich an diesem Punkt sind, an dem sie dann erzählen, dass sie einfach so einen ganz normalen Arbeitstag hatten und dann wurde ein Meeting einberufen und da mussten sie dann alle hingehen und dann hieß es so, wir schließen jetzt, halbe Stunde, dann sind sie hier raus. Und so einfach diesen Moment, wo dann quasi ein bisschen auch deine Welt zusammenbricht, weil du so von jetzt auf gleich deinen Arbeitsplatz verlierst. Und also ich fand es sehr interessant und ich kann das nur jedem empfehlen, der da interessiert ist, sich daran das anzuschauen.
Haben die Mitarbeiter das denn kommen sehen, die Schließung des Studios, den Ruin?
Die meisten, die dort befragt wurden, nicht. Also sie wussten zwar natürlich, dass es irgendwie nicht so gut läuft, was ja auch ist ja damals groß aufgeblasen nach Walking Dead. In der Doku wurde erwähnt, dass sie von 100 Mitarbeitern auf 400 angewachsen sind innerhalb kürzester Zeit, sich also quasi vervierfacht haben. Und die Leute haben schon mitbekommen auch, dass es nicht so gut läuft, dass sich die Spiele nicht mehr so gut verkaufen. Dann gab es dann diverse CEO-Wechsel und so weiter, generelle Unsicherheit, diese Massenentlassungen, die es damals gab, in dem den 25% der Mitarbeiter entlassen wurden an einem Tag. So wurde das zumindest in der Doku erzählt.
Ich dachte, es seien nur irgendwie 25% übrig geblieben.
Nee, es wurden 25% entlassen. Und da gab es dann auch so, sie erzählen dann so von ihrer Survivor's Guilt und dass sie halt dann immer sich so gefragt haben, oh, warum hat es jetzt quasi mein Freund hier erwischt und mich nicht? Und das ist sehr emotional und dramatisch und was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Warum habe ich damit angefangen? Was hast du mich gefragt?
Nee, dass sie es teilweise haben kommen sehen, aber die meisten tatsächlich nicht.
Nee, die meisten tatsächlich nicht. Die dann, also wird zum Beispiel erzählt von einem, der gerade mitten in Voice-Aufnahmen war für das neue Walking Dead-Spiel. Und dann kam halt das Meeting dazwischen und sie haben die Aufnahmen dann unterbrochen, sind zu dem Meeting gegangen und waren auf einmal arbeitslos. Und alles, was sie quasi auch an diesem Tag noch gemacht haben, war auf einmal nur null und nichtig. Und es war schon sehr interessant.
Aber ich habe doch gerade hier was aufgenommen.
Nee, lass, komm, lösch.
Es ist ein ganz normaler Sonntagmorgen. Ja. Ingeborg Wiesel steht gerade. Hey Joe, kannst du lassen? Aber ich bin doch gerade, sag mal, ich bin doch mittendrin, kannst du mich doch nicht unterbrechen. Ja, nee, Ingeborg Wiesel, The Telltale Game wird nicht mehr veröffentlicht.
Ja, wir haben tatsächlich ja auch mal darüber gesprochen, über diese Telltale-Geschichte, glaube ich sogar relativ ausführlich. Und ich finde auch immer, dabei ist es dann wichtig zu berücksichtigen, dass diese, also ja, man hört, ein Studio schließt. Okay, dann denkt man sich, gut, also Telltale haben mittlerweile auch, also haben auch einige Entscheidungen getroffen, die nicht besonders klug waren, auf Quantität zu setzen statt auf Qualität und so weiter, immer mehr Lizenzen akquirieren. Also mitunter ist dieser Untergang von Telltale ist natürlich auch zum gewissen Teil selbst verschuldet. Aber ich finde auch immer, dass es wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass da halt einfach Existenzen dranhängen und was es mitunter bedeuten kann, wenn man plötzlich den Job verliert und dann in einem Land, also in den USA, wo die sozialen Sicherungssysteme nicht so stark sind, dass man sagt, ich kriege jetzt erstmal irgendwie ein Jahr zumindest Arbeitslosengeld, irgendwie 75% oder was weiß ich, und bin einigermaßen abgeschlossen. abgesichert, sondern es dann heißt, jetzt aber schnell irgendwie eine neue Beschäftigung finden, vielleicht mit Familie dann irgendwie umziehen, die natürlich auch irgendwo örtlich gebunden sind mit eventuellen Tätigkeiten, Schule und so weiter. Ich glaube immer, die persönlichen Tragödien dahinter sich im Hinterkopf zu behalten, ist wichtig. Und deshalb finde ich diese Doku auch sehr kostbar.
Mhm. Du hast ja auch vor allem in den USA einen anderen Umgang mit Kreditkarten und Credit Card Debt.
Man spricht das P so kaum aus. Debt.
Dankeschön.
Credit Card Debt kann das natürlich auch sein.
Ja, das. Und wenn du eventuell ja auch noch irgendwie für den Job mal studiert hast, hast du dann ja eventuell auch noch, wenn du gerade irgendwie von der Uni kommst, dann noch irgendwie deine College Debt.
Schulden?
Ich könnte auch einfach Schulden sagen. Also du hast ja tatsächlich irgendwie auch laufende Kosten. Das muss man halt auch. Du bist ja nicht nur arbeitslos und kannst irgendwie dein Brot nicht bezahlen, sondern musst ja auch irgendwie deine ablaufenden Kosten, die du noch irgendwie abzahlst für irgendein Studium oder Ausbildung oder was auch immer, halt noch irgendwie bezahlen.
Ja, da hatten sie auch einen Fall. Das war er, der persönliche Assistent des CEO, glaube ich. Und er hätte freitags, jetzt hat er erzählt, befördert werden sollen und hat sich schon total gefreut, in eine neue Wohnung umgezogen und sich ein neues Auto geleast und. Und Freitag war dann das Meeting mit der Schließung, wo halt so quasi der Tag, der halt so der schönste für ihn hätte sein sollen, auf einmal so zum gefühlt allerschlimmsten geworden ist, und das ist schon nicht so schön.
Kann man da jetzt wenigstens irgendwie sagen, dass man die CEO-Riege irgendwie dann zum Schafott zerren kann und sagen kann, die hätten viel transparenter doch kommunizieren müssen, was abgeht, oder wie würdet ihr das einschätzen?
Jein, also dieser nette persönliche Assistant, ich habe seinen Namen leider gerade vergessen.
Nennen wir ihn Jürgen.
Jürgen hat
Wiesel. Jürgen Wiesel.
Mann von Ingeborg Wiesel, hat auch erwähnt, dass es eben deshalb auch so kurzfristig war, weil der damalige CEO, nachdem sie dann ständig ja gewechselt hatten, bis wirklich zur letzten Minute versucht hat, irgendwelche Finanzierungen an Land zu ziehen, damit er eben nicht schließen muss. Und man hätte das eventuell vorher natürlich transparenter kommunizieren müssen, aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, schafft man dann nicht, also wenn man wirklich ja davon ausgeht, ich kann das schaffen und ich kann die Finanzierung an Land ziehen, schafft man dann nicht innerhalb seiner Mitarbeiterschaft unnötige Ängste und Spannungen, wenn man so dann zu transparent ist. Wobei das natürlich auch nicht geht, ihnen dann zu sagen, hey, wir schließen jetzt, ihr habt eine halbe Stunde, packt eure Sachen und tschüss. Das geht natürlich auch nicht.
Nehmt die Winkelkarte im Karton mit. Also im Schafott ist halt eh Quatsch. Also das sind im Endeffekt, sind es ja wirtschaftliche Prozesse, und dass halt Firmen pleite gehen in einem Konkurrenzkampf, ist halt klar. Dass man nachher halt irgendwie noch kritisieren kann für bestimmte Fehlentscheidungen und intransparenten, ja, aber die Metapher mit dem Schafott finde ich hochproblematisch.
Ja, nun gut, das war ja nun auch überzeichnet, aber tatsächlich.
Ja, das war kein Homerun, das war
ich frage mich
Marathon.
Halt, ich frage mich halt schon, wie es passieren kann. Also ich verstehe das, wie du es illustrierst, Natascha. Frage mich aber zugleich auch, klar, es ist beunruhigend, wenn man dann irgendwie von der Führungsetage irgendwie hört, hier, wir haben übrigens große Probleme und das Schiff steht hier irgendwie auf der Kippe, kann man vielleicht gar nicht so sagen, aber das Schiff ist am Kentern und wir versuchen jetzt noch irgendwie Lösungen zu finden, damit die Sache noch über die Bühne geht. Zugleich aber wäre es fair gewesen sozusagen. Es wäre vielleicht nicht unbedingt strategisch klug gewesen, weil die Leute eventuell dann natürlich abgesprungen wären, aber es hätte ihnen immerhin die Chance gegeben, abzuspringen. Und vielleicht wäre es auch gar keine so schlechte Sache gewesen, wenn man irgendwie dann Leute gehabt hätte, die abspringen, weil dann hat man natürlich auch eine geringere Last. Muss man eventuell vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel auch mal einstellen und aufhören, die ganze Zeit 500 neue Lizenzen zu allem Möglichen zu kaufen und dann irgendwie immer nur das Gleiche daraus zu wursteln.
Und vielleicht hätte man auch transparent damit umgehen können und sagen können, hey, Telltale ist halt irgendwie eigentlich ein Studio. Also ich finde es immer noch schade. So.
Ich auch, ja.
Klar gibt es dann halt irgendwie mit Life is Strange auch einfach einen Ersatz. Das ist halt auch das Ding. So, die hinterlassen halt eine Lücke, wo andere Leute reingehen und bessere Dinge machen, die sich dann verkaufen. Aber man hätte auch sagen können, hey, wir machen daraus irgendwie, wir schließen das und überleben dann aber irgendwie als Kickstarter-Projekt oder so und machen ein Spiel. Und das wird dann halt irgendwie finanziert, um das Ding halt irgendwie mit, weiß ich nicht, 5 Leuten noch irgendwie am Leben zu erhalten. So. Also auch irgendwie zu reduzieren und dann quasi dann wieder zurückzukommen und dann die Leute quasi wieder auch zurück ins Boot zu holen. Aber so ist halt jetzt auch rum.
Na, wer weiß, was noch passiert. Ich glaube, es haben auch einige Telltale-Mitarbeiter zusammen ein neues Studio gegründet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Das meine ich gelesen zu haben. Das könnte aber auch sein, dass das woanders war, bei einem anderen Studio.
Ja, manchmal ist es auch so ein bisschen, du musst irgendwie drei Firmen gegen die Wand gefahren haben, um irgendwie erfolgreich zu sein. Also irgendwie die ganzen Leute, die jetzt bei Facebook sitzen, die haben vorher auch irgendwie verschiedene Firmen halt irgendwie reuniert, weil du damit ja auch lernst. Also teilweise läuft es ja im Silicon Valley dann halt so. Ja,
lernen durch Schmerzen.
Ja, fail early, fail often. Kurzer Hinweis noch, du hattest kurz die Folge angesprochen, Friedhof der Entschlossenen. Oh, das wäre auch schön.
Friedhof der Entschlossenen.
Friedhof der geschlossenen Entwicklerstudios, auch diesen Link findet ihr in den Shownotes, da haben wir uns nämlich noch ausführlicher über das Thema der geschlossenen oder halbgeschlossenen Studios im Fall von LucasArts unterhalten.
Das ist korrekt.
Und diskutiert.
Nummer 2. PC-Spiele und das Militär. Der Krieg auf dem Heimcomputer von Jochen Kubeck. Schöne Grüße. Von der FAZ.net.
Von der FAZ.
Von der FAZ. Jochen Kubeck präsentiert in der FAZ hier keine unbedingt neuen Erkenntnisse, sondern der Artikel funktioniert eher wie ein Überblick. Er umreißt konzis verschiedene Berührungspunkte zwischen Krieg und Spiel. Also Computerspiel. Es ist ja so, dass ich erzähle das jetzt einfach mal so, dass vieles wird bereits bekannt sein, aber so eine gewisse Auffrischung schadet ja auch nicht. Bereits zum Zeitpunkt der Entstehung von digitalen Spielen waren diese ja eng mit Kriegstechnologie verwoben. Die Computer, auf denen die ersten Spiele liefen, waren hauptsächlich für den akademischen und militärischen Gebrauch entworfen und haben als solche funktioniert. Dann gab es natürlich sowas wie Tennis for Two von 1958, was eben auf der Berechnung von ballistischen Kurven basierte, sowie zahlreiche frühe Arcade-Titel, die den Krieg dann thematisierten. Beispielsweise Tank von Key Games 1974, Anti-Aircraft von Atari 1975 oder auch Jet Fighter, ebenfalls von Atari aus demselbigen Jahr. Mit Space Invaders, sagt Jochen Kubeck jetzt, ist dann 1978 erstmals sozusagen eine Übersetzung in ein fiktives Science-Fiction-Szenario hinzugekommen, wo also eine fiktive Konstruktion eine größere Rolle spielt als die reine ballistische Berechnung von Projektilen.
Und theoretisch ja auch die Verlagerung in den Weltraum.
Naja, nee, Space,
ach so,
Space
ja, War. Die kommen ja aus den.
Space War gab es vorher auch.
Ja. Gut. Aber trotzdem, quasi räumliche Dimension ist ja auch interessant.
Das ist korrekt. Und insbesondere in Deutschland ist es natürlich so, dass die Verbindung zwischen Krieg und digitalem Spiel eher argwöhnisch beobachtet wird. Titel aus den 80er Jahren wie River Raid oder Blue Max wurden unter dem Attribut kriegsverherrlichend und verharmlosend indiziert. Ihr erinnert euch sicherlich gut an den Ego-Shootern der 2000er Jahre, entfachte sich die sogenannte Killerspieldebatte hier in Anführungszeichen, erführter Medal of Honor, Battlefield, Call of Duty an. Dabei greift das deutsche Jugendschutzrecht relativ weit, sagt Jochen Kubeck, denn auch Titel, die eben ohnehin ein USK-18-Siegel bekommen, die also nicht an Minderjährige verkauft werden dürfen, werden mitunter in Deutschland geschnitten. Ja, also dass sozusagen, um ein 18er-Siegel zu bekommen, dennoch Schnitte vorgenommen werden. Ab 2003 wurde dann auch dieselbe Strenge für den virtuellen Konflikt angewendet, nicht nur die also Menschen involvieren, sondern auch menschenähnliche Wesen. Das Ganze hat sich darin etwa gezeigt, dass Gears of War 3, meine ich, erstmal nicht in Deutschland erscheinen durfte. Spiele können aber den Krieg natürlich auch stark von der individuellen Ebene abstrahieren. Jochen Kubeck sagt dazu folgendes, Zitat, Computerspielereien wie Total War oder Ultimate General sind als Strategie- und Taktikspiele frei von dem Vorwurf der gewaltverherrlichenden Darstellung. Dennoch wird Krieg darin als Abfolge mehr oder weniger brillanter Entscheidung großer Männer präsentiert, indem einzelne Soldaten nicht mehr als individuelle Figuren, sondern als Ressource auftauchen, kann das planerische Moment hervorgehoben und Kriegsführung als strategische oder taktische Leistung behandelt werden. Zitat Ende. Nach wie vor ist es so, dass eine enge Verbindung besteht zwischen digitalem Spiel und Militär, auch in Form von Rekrutierungssoftware. wir denken an America's Army beispielsweise, in dem auch erfolgreiche Spieler direkt aufgefordert werden, sich bezüglich einer Karriere beim Militär zu informieren bzw. zu bewerben. Wir denken natürlich auch an Trainingssimulatoren, die auf den realen Einsatz vorbereiten, zum Beispiel Bradley Trainer von Atari 1981 schon oder Virtual Battlefield Systems 1 von Bohemia Interactive 2002. Zitat: Computerspiele werden hier aufgrund ihrer Fähigkeit geschätzt, komplexe Systeme anschaulich zu modellieren und damit audiovisuell und interaktiv erfahrbar zu machen. Auch wenn die Entwickler und ihre Pressesprecher es vermeiden, im Zusammenhang von Gefechtssimulationen von Computerspielen zu sprechen, ist die Nähe zu interaktiven Unterhaltungsangeboten deutlich. Zitat Ende. Natürlich ist es auch im Moment gerade so, dass mit der Zunahme von Drohneneinsätzen Personen, die sich mit Spielen auskennen, die mit Controllern und Joysticks umgehen können, zunehmend auch attraktiv sind für das Militär. Wir denken an die Bundeswehrkampagnen aus den letzten Jahren bei der Gamescom, die auch aktiv in der Spiele-Community werben. Digitale Spiele werden aber nicht nur zur Vorbereitung auf militärische Einsätze verwendet, sondern auch zur Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen. Dabei gibt es zum Beispiel solche Programme wie Virtual Iraq, was eine Modifikation zu Full Spectrum Warrior ist. Auch eine kritische Auseinandersetzung ist natürlich möglich und zunehmend verbreitet. Wir denken an September 12, wir denken an Spec Ops The Line oder auch Valiant Hearts von Ubisoft. Und damit komme ich zum finalen Zitat, mit dem ich gerne diesen Artikel beschließen würde. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Es trifft zwar zu, dass auf dem Markt der Computerspiele affirmative Darstellungen des Krieges überwiegen, die ihn als aufregendes Spektakel inszenieren und dadurch das eskapistische Ausleben jugendlicher Machtfantasien unterstützen. In der Öffentlichkeit werden sie vielfach als die einzige Form der Kriegsdarstellung in Computerspielen wahrgenommen. Dennoch werden kurz hinter den blinkenden Werbebannern der internationalen Großproduktionen mit ihren marktgängigen Spektakelkriegen deutlich differenziertere Werke sichtbar. Die Bandbreite ist groß. Sie reicht von der strategischen Abstraktion über taktische Simulationen zum Zweck der Rekrutierung, Ausbildung und Therapie bis hin zur kritischen Hinterfragung der gesellschaftlichen und individuellen Folgen von Kriegen. Auch historisierende Inszenierungen mit dokumentarischem Charakter sind auf dem Spielemarkt vertreten. Die Darstellung von Krieg im Computerspiel ist also vielfältiger, als man auf den ersten Blick denken sollte. Das ist andererseits wenig überraschend. Schließlich sind Computerspiele ein äußerst komplexes Medium und können damit Krieg in so vielen Facetten darstellen, wie Spieleentwickler und Publisher bereit sind, sich dem Thema anzunähern. Zitat Ende. Nummer 3.
Ja, vor der Nummer 3 noch kurz der Hinweis, weil du es ja auch mal kurz angesprochen hattest bezüglich Bundeswehrrekrutierung und Schüler.
Ja. Ach, da haben wir eine Folge zugemacht mit Michael Schulze von Glasser.
Genau. Der Hinweis auf die Folge mit Michael Schulze von Glasser, aber auch ansonsten der Hinweis auf Michi, beziehungsweise Michael Schulze von Glasser, der sich ja schon länger mit dem Thema Bundeswehrrekrutierung auseinandersetzt, nämlich ja auch mit dem Hinweis darauf, dass wir auch in Deutschland Kindersoldaten haben, in dem Sinne, dass bereits Jugendliche ab 17 Jahren sich für den Dienst an der Waffe verpflichten können und dann die entsprechende Ausbildung beginnen können, was dann entsprechend einem Kindersoldaten gleichkommt.
Ja. Ein Argument, hinter das ich ein Fragezeichen machen würde. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Nummer 3.
Ja, ich würde dann Ausrufezeichen und ein Bitte damit
ich würde aufhören. Nur bezüglich des Begriffs Kindersoldat. Das würde ich tatsächlich nicht unterstreichen, wenn 17-Jährige, man würde ja auch nicht sagen, Kinder dürfen in Deutschland Auto fahren.
Ja.
Minderjährige.
Minderjährige.
Ja, Definition. Es ist ja auch natürlich, dass der Begriff Verwendung des Begriffes ist natürlich ein Argument in sich selbst. Und das verstehe ich auch und ich finde das Argument unterstützenswert, nur nicht den Begriff.
Ja, ich finde es auf jeden Fall schwierig zu sagen, hier ist ein Spiel ab 18, aber ihr dürft die reale Waffe in die Hand nehmen und dürft euch auf den echten Krieg vorbereiten und zu sagen, hey, das Spiel, da bist du unterwegs und schießt irgendwie auf fiktive Figuren, die keine Menschen sind und so.
Solange es keine Nazis sind. Auf Nazis darf man nicht schießen, haben wir gelernt bei Wolfenstein.
Was?
Die Nazis wurden ja rausgestrichen aus Wolfenstein.
Ach so, genau. Das auch noch und nicht auf Nazis schießen.
Aber auf Aliens, auf die Fremden. Auf die Fremden, ja. Die aus dem All kommen. Oder von irgendwo anders her.
Genau.
Die
anderen, ja. Und auf der anderen Seite quasi auch zu sagen, hey, du darfst dich mal verpflichten für die Bundeswehr. Finde ich immer noch irgendwie ein sehr paradoxes und ein Hypocrite-Argument. Aber egal, lass uns lieber über Filme sprechen. Nämlich nachdem wir ja jetzt vergangene Woche auch in Meisterdetektiv Pikachu waren und uns sehr gefreut haben über den Film, haben wir jetzt hier auch nochmal einen Artikel mit reingenommen, der strengerweise hier eigentlich nicht mehr auftauchen dürfte, weil er bereits am 10. Mai erschienen ist, also letzte Woche Donnerstag und nicht diese Woche. Dankeschön, Stefan.
Ich muss nur kurz das Mikrofon richten, entschuldige.
Richtet hier das Mikrofon. Ich spiele da zwischendurch immer dran rum, damit er möglichst viel Arbeit mit mir hat.
Ja, gerne.
Genau, nämlich dann erschienen auf dem Guardian ist von Clara May, Are There Any Good Movies Based on Video Games? Nämlich mit Detektiv Pikachu ist ja jetzt im Endeffekt ein Film angelaufen oder läuft auch aktuell noch, der tatsächlich erfolgreich ist und auch positive Kritiken erntet, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Filmen, die mäßiger erfolgreich waren, wie zum Beispiel Tomb Raider oder auch zum Beispiel damals auch von der Art und Weise der Umsetzung dann Super Mario zum Beispiel viele Fans doch enttäuscht hat, ist Pokémon Pikachu momentan unter anderem zum Beispiel ja in Japan sogar vor Marvel The Avengers, nicht The Avengers, Endgame, nicht The Avengers, aber es sind die Avengers, die drin vorkommen.
Aber war Tomb Raider denn nicht erfolgreich? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Tomb Raider diese Reihe mit Angelina Jolie relativ ökonomisch erfolgreich war, oder nicht?
Ja, ich glaube, es kommt drauf an, wo, also wie wir
Erfolg good messen.
Movie.
Ökonomisch jetzt erfolgreich.
Also ökonomisch erfolgreich muss ja nicht zwangsweise ein guter Film sein. Genau. Deswegen kommt das da ein bisschen drauf an, wie wir die Definition eines good movie aufstellen.
Aber Tomb Raider mit Angelina Jolie war ökonomisch erfolgreich, oder?
Ich glaube ja, aber er war ja nicht gut. Also das kann man natürlich nicht behaupten.
Gut nicht.
Genau.
Aber gut, ob die Detective Pikachu gut ist, kann man sich auch drüber streiten.
Sie.
Genau, kann man sich drüber streiten, aber wie gesagt, erntet halt offensichtlich positive Kritiken, es gehen viele Leute in den Film. Im Endeffekt geht es dann auch um den, in dem Artikel darum, wie wird denn ein Film erfolgreich, und ich fand es dann im Endeffekt eigentlich relativ banal, was nämlich am Ende bei rausgekommen ist. Die Leute, die den Film machen, müssen sich einfach mit dem Stoff, den sie umsetzen wollen, auseinandersetzen, wo der Artikel dann auch sagt, im Endeffekt geht es nicht darum, dass die Leute Die-Hard-Gamer sein müssen, sondern dass sie im Endeffekt ein Grundverständnis von dem Stoff bekommen müssen, um dann sowohl normale Kinogänger als auch Fans des Grundstoffes, wie zum Beispiel ein Detektiv Pikachu, dann einfach Pokémon zufriedenzustellen, wo dann zum Beispiel als Negativbeispiel dann zum Beispiel Uwe Boll dargestellt wurde, der, wenn ich das richtig verstanden habe, Videospiele als niedere Kunst quasi, also im Vergleich zum Film, also der Film ist quasi immer höherwertig als quasi das, woraus er im Endeffekt seine Filme macht, wo ich dann frage, Uwe Boll, warum machst du
so
Videospiel-Adaptionen?
Ja, warum eigentlich? Das ist eigentlich eine gute Frage. Warum denn eigentlich?
Wir sollten ihn mal einladen in den Podcast und ihn genau das fragen.
Es gibt doch bestimmt einen Grund, warum Uwe Boll, also vielleicht ist es auch so, Uwe Boll ist ja durchaus eine kontroverse Figur, vielleicht sagt er das auch so. Ne? Vielleicht ist es auch eines dieser provokativen Statements, weil im Grunde ist es ja doch so, es würde ja keinen Sinn machen, wenn er das als niedere Kunstform ansieht, aber ständig Videospielfilme macht.
Er möchte den Grundstoff verbessern, Stefan.
Ach so, im Prinzip.
Wahrscheinlich. Das ist wie, du findest Kohle, das ist auch erstmal Kohle und dann presst du es so lange deinen eigenen Stempel drauf, bis Dreck ist. Ja, ansonsten wurden natürlich noch irgendwie andere Filme thematisiert, wie zum Beispiel die Resident Evil-Reihe, die ja durchaus
auch erfolgreich
ist und ja auch bei den Fans gut ankommt, wo dann auch einfach die Personen, die dahinter stehen, einfach sich langfristig mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder auch einfach die Videospiele selber gespielt haben.
Meine Mutter liebt Resident Evil, die Filme, die weiß aber gar nicht, dass es dazu Spiele gibt, glaube ich. Also falls sie das jetzt hört, ja, es gibt Videospiele zu Resident Evil.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch dieser Balanceakt, der im Artikel angesprochen wurde, dass du halt sowohl Leute hast, wie dann zum Beispiel deine Mutter, die sagen, hey, cool, ein Zombie-Film, irgendwie mit Mila Jovovich, die kenne ich auch, die sieht schön aus, kann man mal machen. Und dann aber halt auch Leute, die sagen, ey, ich habe Resident Evil gespielt und ich möchte mir gerne jetzt halt die Filme anschauen. Wobei ich glaube, aber das ist meine persönliche Meinung, immer ein ganz guter Weg ist, zu schauen, dass man zwar Elemente des Spiels mit reinnimmt, aber quasi nicht den Leuten verspricht, das ist jetzt eine 1:1 Umsetzung des Spieles, sondern eine Art von neuem Angebot macht.
Ja, man muss es grundsätzlich einfach mal zumindest als eine Form von transmedialer Erzählung verstehen im Henry Jenkinschen Sinne, weil ansonsten ist man in der Situation, dass man versucht, etwas zu imitieren, was man aufgrund der Bedingungen des Mediums nicht imitieren kann. Und ich glaube deshalb tatsächlich, dass es sinnvoll ist, wenn man eben respektvoll gegenüber dem Source Material sozusagen ist und zugleich aber auch versucht, etwas Eigenes daraus zu machen. Etwas, das nicht das ist, was man, also keine Imitation, keine einfache Kopie.
So, sollen wir jetzt noch, damit haben wir das ja quasi angefangen, kurz noch über Meisterdetektiv Pikachu sprechen?
Wenn ihr möchtet.
Natürlich.
Ja, natürlich. Deswegen bin ich in den Film gegangen. Ich hatte überhaupt keine Lust drauf. Das war für mich Arbeit.
Ja,
das war für mich 2 Stunden anstrengend. Nein, das war ziemlich toll.
Podcast-Ausflug. Das muss man doch thematisieren.
Ja, wir haben gemeinsam
einen Exkursion
ins Kino gemacht. Tobi, vielen Dank nochmal für die Organisation unseres kleinen Ausfluges.
Vielen Dank für eure Motivation. Also ich hätte nämlich sonst, glaube ich, niemanden gefunden, der mit mir ins Kino gegangen wäre.
Ich habe tatsächlich auch noch am nächsten Tag an der Kindertüte Popcorn genagt. ja, aber ich muss sagen, also ich kenne hier zum Beispiel das Source Material nicht, ich kenne das Spiel nicht, Detective Pikachu. Ich weiß nur, dass es dieses gibt. Ich bin von dem Film so mäßig begeistert. Ich fand ihn teilweise sehr lustig. Ich fand die Integration der Pokémon in die reale Welt durchaus interessant. Und auch den Grundgedanken des Plots fand ich durchaus einen spannenden. Zugleich war es aber natürlich formalistisch und vorhersehbar, wie jeder Hollywood-Film mit einigen durchaus größeren Mäkeln in Logik und narrativer Konsistenz, bei der ich sagen würde, gut, ist halt ein Hollywood-Film, ne?
Ja, also der große Plot-Twist, den ich nicht verrate, der war mir irgendwie relativ schnell klar.
Ja.
Das war so. Ja, okay. Ja, aber mach halt trotzdem. Ich finde es dann, wenn ich mich quasi dann selber spoile, weil ich schon erkenne, wo sie hinwollen, kann ich dann auch einfach so in mich hineingrinsen, mich freuen, wenn es dann so ist. Das ist so ein bisschen so, du kriegst es quasi schon angeteasert, dass du recht hast und am Ende kannst du dich freuen, dass du recht hast.
Ja, es gibt auch so, ich war mal völlig überrascht, als tatsächlich war das so, wir hatten sie ja zu Gast, Jenny Vergin. Jetzt kann ich sie ja mal hier so outen heimlich. Und zwar ist es so, dass sie nämlich, wir haben zusammen, wie heißt der Film? Die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects, geschaut. Und das ist ja ein Mindgame-Film, bei dem du ähnlich wie Fight Club am Ende eigentlich überrascht sein solltest. Und sie war aber dann so spitzfindig, dass sie von Anfang an des Films schon wusste, was der Twist ist und auch davon ausging, dass es selbstverständlich ist, dass es alle wissen. Und als dann am Ende vom Film war ich dann so, wow! Und so, hä? Das war doch die ganze Zeit klar, oder? Ich dachte, das sollte man wissen. Ja, so ungefähr war diese Situation vermutlich.
Ich fand Pikachu hat funktioniert, weil die Pokémon gar nicht so stark im Vordergrund waren, sondern die persönliche Geschichte von, ich habe seinen Namen vergessen.
Ich auch.
Justice Smith ist genau, der Schauspieler, Justice. Aber ich weiß nicht, wie die Figur heißt. Jürgen.
Er wird halt von Pikachu die ganze Zeit nur Junge genannt.
Ja, und er wird halt auch von Pikachu so sehr in den Schatten gestellt. Also ich kann mich auch überhaupt nicht mehr an ihn erinnern. Ich wüsste nicht mehr, wie der aussieht.
Doch, aber der hat schon
gute Arbeit geleistet. Der hatte so ein cooles T-Shirt mit so einem roten Kreis und so eine coole
Lederjacke. Ja,
war schwarz, hat kurze Haare, so Anfang 20.
Also ich finde ja generell, dass der Film sehr stark von der Pikachu-Figur getragen wurde. Was aber bei mir auch so ein bisschen immer, ich bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt so die Zielgruppe des Films war. Ich hatte von Anfang an eher das Gefühl, das sind wir, das ist so unsere Generation. Definitiv. Auch dann wegen der Humor des Pikachu ist doch ein bisschen interessant für einen Kinderfilm. Wir fanden es super, also ich fand es super. Und aber dann habe ich mich die ganze Zeit wieder so, der Film an sich, also ich meine, das Writing ist so furchtbar schlecht und er ist so furchtbar plakativ, wo ich dann wieder eher sagen würde, der Film an sich wäre dann doch wieder eher für so ein kindliches Publikum, das eben noch nicht so viel übertragen kann. Aber das ist total inkonsistent mit der Darstellung, so auch mit dem Pikachu und so. Ich fand das ein bisschen seltsam, aber ich fand ihn gut, also er hat mir gefallen. Ich weiß aber nicht, ob ich ohne die Pokémon-Nostalgie mit dem Film zufrieden gewesen wäre.
Ja, also tatsächlich Pokémon, also ich finde die Integration von Pokémon in diese Welt hat war für mich ein sehr eindrucksvoller Effekt. Ich finde, es ist wahnsinnig eindrucksvoll gemacht, irgendwie so eine Horde von Bisasams, die da irgendwie durch die Gegend laufen. Ja. Das ist irgendwie schon, ja, also durchaus herzerwärmend, auf jeden Fall. Mhm. Und zugleich ist es natürlich auch so, wir haben ja die deutsche Lokalisierung geschaut, weil aus irgendwelchen abstrusen Gründen man sich in Deutschland dazu entscheidet, kaum irgendwie Originalvertonungen zu zeigen.
Und die dann nachts um 11?
Und wenn dann, genau, dann
muss man, Cineplex?
Muss man irgendwie sich einen Wecker stellen vor der Arbeit, um irgendwie ins Kino zu gehen. Und ich finde tatsächlich, dass hier vielleicht möglicherweise auch noch ein bisschen was verloren gegangen ist, aber Ryan Reynolds als Pikachu stelle ich mir natürlich einfach nur wirklich awesome vor. Und wenn auch nur die Hälfte der Witze funktioniert durch die Übersetzung, dann ist es schon durchaus köstlich.
Das war halt so die Überraschung. Also ich wusste, dass Pikachu so ein bisschen, also nicht fies, aber halt so Slapstick-Momente hat. Es gibt ja in dem Trailer zum Beispiel, dann spoilern wir nicht, diese Szene, wo er sich irgendwie als umdreht und halt dem jungen Protagonisten, keine Ahnung, wie er hieß.
Jürgen?
Jurassic Film Guy. Halt irgendwie sein Tail quasi die ganze Zeit ins Gesicht schlägt, weil er sich halt umdreht und auch irgendwie so, ja, Option 1, Option 2 und Option 3. Und das letzte macht überhaupt keinen Sinn, dass es solche Situationen halt gibt, wusste ich, aber dass es dann so One-Liner gibt, wo du dir schon denkst, so, das war ganz schön fies. Und dann legt er noch so einen drauf, wo ich da rausgegangen bin und mir dachte, ich hätte gerne ein Rap-Battle-Album von Pikachu, weil es einfach ziemlich gut war und lustig. Also auch nicht so auf einer vulgären, fiesen Art und Weise, sondern halt echt einfach so, dass tatsächlich auch irgendwie Kinder das witzig finden können.
Ja, es ist so ein bisschen die Deadpoolisierung von Pikachu, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen haben sie ihn ja auch dann ausgewählt.
Und liebe Podcast-Hörer, ohne spoilern zu wollen, wenn ihr Detektiv Pikachu gesehen habt, schreibt uns doch mal einen Kommentar, was ihr von Schlurp haltet und seiner Darstellung. Das würde mich sehr interessieren.
Von Schlurp. Ich fand das, also ich muss sagen, ich fand die Szene hocherotisch. aber bevor wir weiter über das Schlurp sprechen, würde ich vorschlagen, dass wir uns vielleicht ins Thema der Woche begeben.
Mhm. Wir schlurpen ins Thema der Woche.
Ich spiele aber erst kurz etwas Klavier und dann begeben wir uns ins Thema der Woche und sprechen dann über A Plague Tale Innocence, denn wir haben ja auch einen Gast. Das Thema der Woche. A Plague Tale Innocence mit Dr. Arno Görgen. Wie bereits schon anfangs angekündigt, ist es so, dass ich in den letzten 2 Wochen mich ausführlich mit A Plague Tale Innocence beschäftigt habe. Und zum Zwecke der Rezension und der Analyse ist jetzt Dr. Arno Görgen bei uns zu Gast. Hallo Arno.
Hallo.
Wir wollen uns ja heute in die Welt von A Plague Tale begeben. Hast du eigentlich von dem Studio, Asobo Studio, hast du von denen vorher schon mal was gespielt?
Nee, niemals. Also, was ich mitbekommen haben die auch eher an anderen Spielen mitgearbeitet und die eigenen Spiele sind jetzt auch, glaube ich, schon ein bisschen weiter zurück und sind auch eher qualitativ vernachlässigen, oder?
Ich glaube auch. Also ich kannte die auch vorher nicht. Sie hatten scheinbar wohl lange Zeit einen Pixar-Deal und haben dann viel gemacht zu Toy Story, Wall-E und Up und solche Geschichten. Also eigentlich Lizenzversoftungen. Und das Einzige, worüber ich gestolpert bin, ist, dass sie nämlich auch das Xbox-exklusive ReCore gemacht haben. Was damals, ich glaube, zu Release der Xbox One erstmal relativ gehypt wurde und dann allerdings ziemlich schnell schlechte Wertung bekommen hat. Ich habe nochmal nachgeschaut, ReCore, ohne dass ich es jetzt gespielt hätte, liegt so bei 60% Metacritic oder bei 60 Metacritic-Punkten. Das ist natürlich nicht besonders viel. Und ich erwähne das auch aus einem spezifischen Grund, denn mein Eindruck von A Plague Tale ist ein sehr durchwachsener, was mitunter auch an dem Vergleich zu The Last of Us liegt, den ich nicht umhin konnte zu ziehen. Aber ich finde auch immer, dass man dabei berücksichtigen muss, dass es natürlich ein französisches Studio ist, das jetzt nicht so super groß ist und das noch nicht so super viel Erfahrung hat mit solchen, ich sag mal, größeren Spieleproduktionen.
Ich fand den Vergleich zu Last of Us eigentlich gar nicht so gegeben. Also wenn dann eher dieses Justice Brothers, na, du weißt bestimmt.
Brothers A Tale of Two Sons.
Richtig. Mhm. Weil ich hatte einfach den Eindruck, bei Last of Us sind diese kleinen Koop-Elemente gar nicht so ausgeprägt, während die ja hier relativ stark sind. Und ich habe das Brothers auch nur mal angespielt vor Jahren und da kam mir das schon eher so vor, als könnte das so ein geistiges, ja, auf einer geistigen Linie damit liegen.
Ja, das stimmt. Also an den Vergleich hatte ich so noch gar nicht gedacht. Aber es ist schon etwas dran, denn es ist auf jeden Fall so, dass man in A Plague Tale, Innocence ist ja eigentlich der volle Titel, im französischen Mittelalter oder im mittelalterlichen Frankreich vielleicht eher unterwegs ist. Das Jahr, ich schaue noch mal kurz nach, das Jahr war 1349 und es geht um Amicia und Hugo, zwei Waisenkinder, ich denke, das kann man vorwegnehmen, die sich sozusagen durch Frankreich schlagen auf der Flucht vor der Inquisition und natürlich durch das von der Pest zerrüttete Frankreich.
Jetzt gerade, weil du Hugo sagst, hast du es auf Englisch gespielt oder auf Deutsch?
Ich habe es auf Englisch gespielt.
Weil auf Deutsch, die wenigstens bei diesem einen Namen versuchen, den Französisch auszusprechen, also Hugo.
Ah, okay, Hugo. Ja, okay.
Das ist mir nur gerade sehr aufgefallen und wäre schon spannend, dass man auch diese Sprachversion ein bisschen ja, im Hinterkopf behält.
Hatten Amicia und Hugo in der deutschen Version auch einen französischen Akzent?
Nee. Das wäre ja auch bizarr, oder?
Ja, aber auf Englisch schon. Auf Englisch ist das schon so. Es schien mir schon so zu sein, dass die Personen, die die beiden spielen, auch tatsächlich aus Frankreich oder französische Muttersprachler sind und Englisch als Zweitsprache haben. Zumindest wirkte es auf mich so. Es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen gespielter französischer Akzent war.
Aber das wäre ja so wie, wenn man Game of Thrones sieht und die Leute sprechen alle mit so einem komischen englischen Akzent. Das wäre ja auch verrückt.
Ja, aber das machen sie ja doch. Oder?
Auf Deutsch meine ich jetzt.
Ach so. Ja, also ich fand, mich hat es jetzt nicht so sehr gestört, einfach weil ich schon an diese Suspension of Disbelief gewohnt bin, dass aus irgendeinem Grund in Spielen alle Leute irgendwie Englisch sprechen. Ja. Und obwohl sie in Frankreich unterwegs sind. Also tatsächlich könnte es aber gut sein, das würde mich interessieren, habe ich aber nicht gemacht, weil ich kein Französisch kann. Aber das Spiel auf Französisch zu spielen, ob das möglicherweise auch noch ein bisschen was rausreißt an emotionaler Tiefe.
Also ich könnte mir echt vorstellen, dass das nochmal einen extra Kick geben würde. Also ich fand allerdings auch, ich habe jetzt eben das Deutsche gespielt, dass die Synchronisation sehr gelungen war. Also die haben die einzelnen Sprecher wirklich sehr gut ausgesucht. Das hat mir super gefallen.
Ja, das ging mir auch so. Ich glaube schon, dass, also ich habe schon die schauspielerische Kompetenz, es ist ja auch ein enormes Talent, so viel mit der Stimme zu arbeiten, dass man eine gewisse Dramatik eben auch oder eine gewisse dramaturgische Dynamik rüberbringen kann. Das hat schon recht gut funktioniert. Ich fand aber auch, und da ist jetzt so ein bisschen der Punkt, wo bei mir immer so sich der Vergleich zu The Last of Us aufgedrängt hat. Es ist ja ein Spiel, in dem man, wie gesagt, die ganze Zeit zu zweit unterwegs ist. Es ist eigentlich eine einzige Escort-Mission, könnte man sagen. Fast durchgängig. Und das funktioniert sogar noch ziemlich gut. Ist zumindest mein Eindruck. Denn ich habe jetzt Hugo nie als irgendwie nerviges Element erlebt. Er ist ja wirklich noch ein Kind und ist aber auch auf seine eigene Art und Weise irgendwie so ein bisschen hilfreich und bringt ein bisschen Leben in die ansonsten relativ leere Spielwelt.
Hast du die tatsächlich als so leer empfunden? Also wenn sie leer war, dann lag das ja ein bisschen an der namensgebenden Plage, die da alles Leben weggerafft hat, oder?
Ja, genau. Also leer nicht im Sinne von, es hätten mehr Figuren da sein sollen, sondern es ist einfach auch eine gewisse ja, es gibt einfach nicht sonderlich viele andere Figuren, mit denen man interagieren kann, außer diese kleine Party, die man im Laufe des Spiels akquiriert.
Ja gut, das stimmt tatsächlich. Also ich hatte nämlich ansonsten schon den Eindruck, dass die Welt relativ nachvollziehbar und lebendig gestaltet ist und ja auch sehr atmosphärisch umgesetzt wurde.
Die Lichtstimmung in A Plague Tale fand ich super stark. Es ist natürlich auch Licht und Schatten eines der wichtigsten Elemente des Spieles. Denn es ist ja so, dass man das Haupt- oder einer der Hauptkniffe sind ja sozusagen die Ratten, die dort beständig unterwegs sind, oder den Großteil des Spieles zumindest unterwegs sind, in einer unheimlichen Quantität, was mich schon doch durchaus beeindruckt hat. Nicht, dass ich jetzt grundsätzlich irgendwie Angst vor Ratten hätte, aber bei so vielen Ratten fand ich es schon eindrucksvoll. Die machen dann ja auch so schreiende Geräusche.
Ja, es war eindrucksvoll und tatsächlich war es auch als Horrorelement echt gut umgesetzt. Also auch diese kurzen Puzzle, in denen man, das ist glaube ich ja nicht gespoilert, wenn man das sagt, in denen man dann teilweise diese Ratten auf Tiere oder Menschen hetzt.
Das hat so eine Grausamkeit auch, ne? Weil du kannst dann natürlich, also man kann, das Hauptelement ist ja sozusagen, dass man im Licht bleiben muss und alles um einen herum, so dieser ganze, im Grunde ist es so eine The Floor is Lava-Geschichte, weil um dich herum es überall von Ratten wimmelt.
Ja, genau. Und also das war echt ein starkes Element, gerade weil ja auch dann der kleine Hugo so ein bisschen das immer so mitkommentiert, eben Amicia, du bist aber grausam, also so in die Richtung. Und ja, dieses Reflektive und dann das Ganze im Zusammenspiel mit den Ratten als Game-Mechanik, das fand ich wirklich gut. Also hat mir sehr gut gefallen.
Und das ist aber auch etwas, wo ich auch wiederum, ich ziehe mal so ein paar Parallelen zu The Last of Us und versuche dich davon zu überzeugen. einfach weil ich darüber nicht so richtig hinweg konnte. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein unfairer Vergleich ist, aber tatsächlich ist es schon so, wenn wir ganz am Anfang des Spieles ansetzen. Da ist es ja so, ich denke, die erste Sequenz kann man durchaus spoilern. Es ist so, dass einem naheliegende Menschen getötet werden. Ja. Und ich glaube sogar zuerst ist es der Hund, dann tatsächlich auch die Eltern. Und ich finde, das ist ein Einstieg, der mich sehr stark an The Last of Us erinnert hat, weil auch da hat man ja eine Intro-Sequenz, in der einem eine nahestehende Person verloren geht, die dann sozusagen das Character Development vorantreibt und sozusagen auch ein bisschen der Call to Action ist. Ich finde allerdings, dass es in The Last of Us eben sehr gut gelungen ist, eine emotionale Nähe aufzubauen, wohingegen ich in A Plague Tale über lange Zeit eigentlich die Figuren mir relativ egal waren.
Ging dir das so? Also ich fand eigentlich nicht, also wenn du jetzt sagst The Last of Us, finde ich auch, dass zum Beispiel der, wie heißt der, Joel. Ja, schon von Anfang an eigentlich ein relativ abgehärteter und auch verbitterter Kämpfer ist, der sich ja schon in dieser Welt ziemlich gut auskennt. Und hier ist die Entwicklung ja eigentlich umgekehrt. Und ich fand das zum Beispiel gerade in dieser Ungewissheit, die auch die beiden Charaktere umtreibt und die ja auch voller Angst und Furcht vor diesem Chaos, was sich vor denen plötzlich auftürmt, ja erstmal in gewisser Weise in die Knie gehen. Es ist eigentlich ein Survival-Horror-Game. Das finde ich jetzt schon mitnehmend. Also da kann man schon ein bisschen Empathie zeigen, Stefan.
Ich glaube auch, vielleicht lag das daran, dass meine Erfahrung sich so ein bisschen unterschieden hat, weil ich glaube, ich habe lange Zeit auch, also ich hab's ja durchgespielt und habe dann danach in die Trophäen geschaut und dann erst gesehen, dass man auch gewisse Dinge anders machen kann, als ich sie gemacht habe. Weil ich glaube tatsächlich, dass es durchaus möglich ist, auch gewisse, also zum Beispiel gewisse Soldaten der Inquisition, die einen verfolgen, wie du schon sagtest, kann man einen Gegenstand auf sie werfen, sodass dann die Ratten sie anfallen oder mit einer Steinschleuder, die Amicias Standardwaffe ist, sozusagen ihre Lampen ausschießen und dann werden sie eben getötet. Es gibt wohl auch Möglichkeiten, das etwas zu vermeiden und etwas mildtätiger zu sein. Das wusste ich allerdings nicht.
Ja, es ist auch tatsächlich relativ unoffensichtlich. Also das ist mir gestern beim Spielen auch aufgefallen. Da so eine Situation, in der man eben tatsächlich entscheiden darf, also explizit entscheiden darf, lässt man eine Person leben oder nicht. Es ist nicht so eine klassische Ja- oder Nein-Frage, sondern muss überlegen, wie kann ich die Situation dann lösen, wenn ich ihn eben nicht töte. Es wäre viel einfacher, wenn ich ihn töte. Und
das ist, glaube ich, auch, ja, ich glaube, das ist auch ein Element, wo dann wiederum diese, also es gibt, glaube ich, nur wenige Sequenzen, in denen das tatsächlich der Fall ist, aber sie sind insofern dann gelungen, als dass man sich dass man sich entscheiden muss zwischen dem moralisch richtigen Way to go auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem mechanisch einfachen und zugänglichen beziehungsweise offensichtlichen. Ich glaube aber nicht, dass das Auswirkungen auf die Figurenentwicklung oder auf die Erzählung hat, sondern ich glaube, das ist dann tatsächlich nur diese eine Sequenz.
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Also es hat keine wirklichen Auswirkungen. In diesen jeweiligen Situationen wird dann schon gesagt, ey, das war aber jetzt schon grausam. Aber darüber hinaus scheint es mir zumindest im Moment so, als wären diese Elemente dann im Folgenden vergessen.
Ja, das macht Amicia. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Hugo war trotzdem, also eigentlich ist es ja so, dass man in Escort-Missions oftmals genervt ist von der Figur, die man eskortiert. Und bei mir war es genau umgekehrt so, weil ich irgendwie Hugo ganz gut nachvollziehen konnte. Er ist ein Kind, er hat Angst, er macht trotzdem, was er kann. Und es gibt auch einen Twist innerhalb der Erzählung, den ich natürlich nicht vorwegnehme, in dem die ganze Sache nochmal sich spannender entwickelt. Amicia hingegen schien mir immer eine befremdliche Figur zu bleiben. Auch weil es so Sequenzen gibt, natürlich Sequenzen, in denen dann Amicia und Hugo sich streiten. Allerdings war es dann so, auch da musste ich wieder an The Last of Us denken, denn es ist natürlich besonders spannend, wenn dann in einer solchen Situation irgendwie dann noch persönliche emotionale Konflikte entstehen, aber die schienen mir nicht genug motiviert und erklärt zu sein, so dass Amicia manchmal einfach so Hugo anpumpt und ich dann so dachte, so, oh, das arme Kind.
Also allerdings pubertiert sie ja auch gerade und man muss dazu vielleicht auch sagen, dass sie ja ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter, glaube ich, hatte und auch so ein bisschen erstmal von Hugo entfremdet ist und auch vielleicht auch so ein bisschen Neid noch ihm entgegenbringt. Also
ja, denn,
an sich würde ich dir aber recht geben. Also ich fand gerade das Zusammenspiel manchmal ein bisschen ja zu hinkonstruiert.
Genau, das wäre genau der Begriff, den ich auch, nachdem ich gesucht habe. Auch es wirkt so, als wüsste man, zu welchem Plotpoint man will. Denn Hugo und Amicia müssen sich jetzt streiten. Und deshalb lässt man irgendwie Amicia so eine ja, völlig übertriebene Anmerkung machen, die dann irgendwie sehr unpassend ist. Und es ist natürlich auch okay, so ein bisschen so ein Disconnect in der Identifikation zwischen Spieler und Protagonist irgendwie zu konstruieren. Aber es wirkte dann im Gegensatz zu starken Sequenzen, wie beispielsweise das Ende von The Last of Us, einfach für mich nicht nachvollziehbar genug. Mhm. Es wirkte dann so ein bisschen so, als hätte sie einfach so, als würde sie ihre schlechte Laune so ein bisschen an ihrem Bruder auslassen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich irgendwie dachte so, oh, okay, Amicia.
Also ich weiß ja auch noch nicht, wie es ausgeht, aber jetzt mal ausgehend von dem Titelnachsatz Innocence ist es ja auch ganz spannend, weil der Hugo, zumindest soweit ich ihn kenne, eben diese verkörperte Unschuld tatsächlich bleibt und ist, während Amicia ja so ein bisschen auf diesem Breaking Bad-Pfad ist.
Genau, sie wird zunehmend auch durch die vielen durch die Gräuel, die sie durchlebt und auch die Gräuel, die sie selber verursacht, so moralisch abgehärtet und unterkühlt fast, könnte man sagen. Denn man muss sich auch vor Augen halten, die sind beide noch relativ jung und sie ist also in einem Alter, in dem es eher ungewöhnlich ist, dass man durch die Gegend läuft und irgendwie Soldaten niedermetzelt.
Also ich musste auch ein bisschen an Tomb Raider denken, also an die neuen Spiele. Da ist die Charakterentwicklung ja eigentlich eine ähnliche. Also man hat da so ein Traumaopfer, erstmal sehr verletzlich ist und dann dann klickt das und mit 0, nix macht die alle mit ihrer Schleuder da platt oder mit im Falle von Lara eben mit der Armbrust.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Nicht zuletzt, weil ich die Steinschleuder, also es ist im Grunde eigentlich die Standardwaffe, die man dabei hat, ist eine Steinschleuder und sie kommt natürlich überwiegend bei so Umgebungspuzzeln zum Einsatz, indem man dann irgendwelche Sachen anschießt, die sich dann bewegen, um einfach weiter Fortschritt machen zu können. Es gibt aber auch Sequenzen, in denen man tatsächlich auf Soldaten damit schießt und sie sozusagen mit einem Headshot ausschalten kann. Da hatte ich immer schon so ein bisschen den Eindruck, dass das wirkte für mich nicht so ganz glaubwürdig, dass man dann mit so einer Steinschleuder quasi da so
Oh, das glaube ich schon.
Dutzende von Inquisitionsleuten?
Ja, also ich glaube, weiß nicht, ob man so gut sein kann, aber dass eine Steinschleuder sehr gefährlich ist, das weiß ich.
Und es gibt ja diese Sequenzen, die fand ich, waren für mich die Tiefpunkte des Spieles. Es gibt Sequenzen, in denen man so Wellen von Gegnern abwehren muss damit. Da hatte ich einfach das Gefühl, die Spielmechanik ist dafür nicht ausgelegt. Weil im Grunde schleicht man viel. Man schleicht, man craftet und löst Umgebungspuzzle. Und das fand ich alles irgendwie ein sehr organisches Gefüge, bei dem man auch ein bisschen sich überlegen musste, welchen Weg gehe ich und wie stelle ich das an. Weil das Spiel einen auch zumindest ab der Hälfte nicht mehr sonderlich viel an die Hand nimmt, hatte ich zumindest das Gefühl. Aber diese Sequenzen, in der dann irgendwie eine andere Figur muss irgendwie ein Tor öffnen und währenddessen steht man da in so einer typischen Gaming-Sequenz und schießt so eine Wache nach der anderen ab. Das fand ich mal furchtbar.
Würdest du denn denken, dass das Spiel einen besseren Walking Simulator abgegeben hätte?
Nicht unbedingt. Ich glaube, dass die Kernmechanik eigentlich schon eine sehr spannende ist. Und das vor allem auch, was ich schade fände, wenn es wegfiele, was bei einem Walking Simulator ja zu erwarten wäre, ist das Crafting. Denn ich fand es recht spannend, dass sie es so gelöst haben. Man bekommt im Laufe des Spieles immer ja weitere Rezepturen sozusagen, um Gegenstände zu craften. Sachen, die Feuer anzünden können, Feuer auslöschen können und so weiter und so fort. Und man verwendet allerdings die Materialien, die man findet, sowohl zum Craften der Gegenstände als auch zum Upgraden von Amicias Equipment. Und das führt dazu, dass ich immer mal wieder überlegen musste, löse ich jetzt eine Situation, vor der ich stehe, auf eine einfache Art und Weise, indem ich da irgendwie einfach so eine kleine Bombe im Grunde, in Anführungszeichen, so eine Lichtbombe reinschmeiße und damit die Ratten töte? Oder ist es nicht viel besser, wenn ich das Material aufhebe, um dann damit upgraden zu können? Und ich finde gerade diese Entscheidungsmöglichkeit hat mir so ein Gefühl von spielerischer Verantwortung in die Hand gegeben. Das fand ich spannend und deshalb finde ich, dass es als Walking Simulator nicht unbedingt profitieren würde.
Ich würde dir zustimmen und ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, es gibt ja dann auch so kleine Easter Eggs und kleine Geschenke und solche Dinge, die man finden kann, dass auch die eher nervig waren und auch nicht wirklich zur Geschichte beigetragen haben.
Die Collectibles?
Richtig. Also es gibt beispielsweise so eine Situation, in der man für einen späteren Gefährten eine Brille, glaube ich, findet. Und das, man findet sie, aber es wird gar nicht mehr weiter aufgegriffen. Das, sowas finde ich dann eben schade.
Es gibt nur so einen kurzen Erklärungstext.
Richtig.
Das ist, in manchen Sequenzen fand ich das ganz nett, weil man relativ zu Anfang des Spieles kommt man in eine Stadt oder ein kleines Dorf und man ist ja eigentlich, kommt ja eigentlich aus gehobenem Hause und ist nun ja aber auf der Flucht und man läuft in dieses Dorf und sucht nach Hilfe, es schließen sich alle Türen, scheinbar ist auch dieses Dorf von der Pest zerrüttet. Und da gab es dann so eine Situation, in der ich dann zum Beispiel Seife gefunden habe und es eine kurze Erklärung dazu gab, welche Rolle eigentlich die Seife in der Pestepidemie gespielt hat. Das fand ich wiederum ganz nett, weil es so ein bisschen Lore ausgebaut hat, sozusagen.
Genau, das fand ich auch nett, aber irgendwie zu unwichtig. Also ja, man findet das, man liest das vielleicht auch sogar mit Interesse. Also mir ging es tatsächlich auch so, was ein bisschen aber auch am meinem Forschungsinteresse da liegen mag. Aber es spielt keine Rolle. Das ist aus meiner Sicht das Problem dabei.
Es sind reine Collectibles, die man dann im Menü sammelt, ja.
Genau.
Abgesehen, was für mich tatsächlich schon wichtig war irgendwie, obwohl es auch keine Rolle spielt, aber ich fand das ein charmantes Detail. Es gibt in fast jeder Sequenz gibt es eine Möglichkeit, dass man Blumen finden kann, die Hugo dann Amicia ins Haar steckt. Und dann kann man ein bisschen was über die Wirkungen dieser Pflanze oder ihr zugeschriebenen Wirkungen lesen und läuft dann auch während dem ganzen Level mit dieser Blume im Haar herum. Das fand ich irgendwie, das war so ein interessantes Detail, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist wirklich so eine originelle Idee.
Das fand ich auch. Also man verliert sie dann zwar irgendwann und ich dachte mir, Mist, wo habe ich meine Blume denn liegen lassen? aber es hat so ein bisschen sowohl die Verbindung zu Hugo am Anfang bestärkt, wie auch aber auch zu den anderen Charakteren, die man da findet und die auch was mit diesen Blumen dann anfangen können oder wie die dann genauer beschreiben können etc.
Ja, und die Blumen sind, glaube ich, auch diejenigen, die man findet, die hängen auf irgendeine Art und Weise auch mit der Erzählung zusammen, insofern, als dass sie also die Eigenschaften, die der Pflanze zugeschrieben werden, zu der jeweiligen Spielsequenz passen. Das ist mir zwischendurch mal aufgefallen. Ich habe jetzt leider kein Beispiel mehr im Kopf, aber es gibt, leider fällt mir kein Beispiel mehr ein, aber es gibt verschiedene, also die Pflanzen haben natürlich unterschiedliche Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, heilende, vergiftende und so weiter. Und das passt sich dann an die spielerische Sequenz an.
Ah, das ist spannend, das ist mir noch nicht aufgefallen. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Vielen Dank auch.
Naja, ich habe auch tatsächlich bei weitem nicht alles gesammelt und es gibt ja glücklicherweise auch ein Chapter Select. Denn was mir tatsächlich, also was mich schon so ein bisschen überrascht hat, ist, dass A Plague Tale schon ziemlich lang ist. Es ist schon ein relativ langes Spiel dafür, dass es ja von einem, ich glaube, das Studio ist nicht besonders groß. Und ich glaube tatsächlich, dass sie sich da richtig was vorgenommen haben. Du hast mich auch gestern, warst ja gestern noch irgendwie so bei einer Sequenz und hast mich dann gefragt, wie lang es noch ist. Und ich glaube, also du bist, glaube ich, so ungefähr bei der Hälfte, bisschen weiter vielleicht?
Also ich habe ja mal auf die Achievements geguckt gestern und mein Eindruck ist, dass ich ungefähr 3/4 habe. Also da kommen doch so 4 Kapitel Achievements.
In welchem Kapitel bist du?
Also, ich weiß nicht, ob man das so verraten darf. Ich bin nur
die Nummer des Kapitels.
Die weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht. Ich bin irgendwann in mein Elternhaus zurückgekehrt.
Ah, okay. Ja, gut. Dann ist es ja knapp 3/4, ja. Und das sind ja schon einige Stunden, die man verbringt in dieser Welt und was teilweise mit einer gewissen Repetition einhergehen mag. Damit hatte ich allerdings jetzt nicht so wirklich das Problem, weil ich mochte eigentlich tatsächlich das sehr, irgendwie die Welt zu erkunden, die Umgebung zu erkunden, wenngleich ich mit Amicia immer ein bisschen gefremdelt habe, fand ich es doch spannend, einfach weil auch das Setting, die Pestepidemie im mittelalterlichen Frankreich eines ist, das jetzt in Spielen nicht so allgegenwärtig ist.
Genau, das gibt's nicht wirklich oft. Andererseits fand ich spannend, dass, wie soll man sagen, bestimmte Konventionen aus anderen Spielen ja schon übernommen wurden. Also gerade was so die Krankheitsdarstellung angeht.
Wie siehst du die Krankheitsdarstellung in dem Falle?
Also zum einen haben wir ja das, was man als die Pest eben bezeichnen könnte und die dann im Weiteren so ein bisschen über diese Ratten versinnbildlicht wird. Als weiterer Plot-Device ist ja auch noch der gute Hugo erkrankt. Und das wird an seinem Körper ja tatsächlich so ein bisschen wie bei Senua in Hellblade, Senua Sacrifice, angezeigt. Eben durch solche schwarzen Adern, die sich so langsam über seinen Körper ausbreiten im Verlauf des Spiels.
Ja.
Und
auch das im Übrigen, Entschuldigung, wenn ich nur kurz was, nur eine Fußnote an der Stelle, auch hier übrigens konnte ich mir den The Last of Us Vergleich nicht verkneifen, weil es da ja auch so ist, dass man sozusagen gegen eine Pandemie apokalyptischen Ausmaßes gewissermaßen ankämpft und zugleich die Person, die man begleitet, eine Infektion in sich trägt.
Genau. Und ich muss ein bisschen an Resident Evil 7 denken, denn es gibt auch in beiden Spielen eine auch optisch recht ähnliche Art, im Raum zu zeigen. Das ist sozusagen ein verseuchter Raum, eine verseuchte Welt, in dem eben ja so wurzelähnliche Gewächse peu à peu aus dem Untergrund oder im Untergrund wachsen, die dann so ein bisschen diese Krankheit versinnbildlichen sollen.
Auch teilweise wirklich, fand ich, relativ schwer zu ertragen. Also ich finde, sie bringen das schon sehr gut rüber, dass die Pestpandemie zu der Zeit einfach auch, dass es eine super krasse Angelegenheit war. Denn es gibt eine Sequenz, in der man beispielsweise auf eine Farm kommt und da sind also meterhoch getürmt tote Schweinehaufen, aus denen irgendwie dann noch so Blut rausläuft und zwischendrin die ganzen Ratten. Ich finde, da haben sie, also es ist tatsächlich sehr gut gelungen, diese, ja, die Kontamination des Raumes, wie du sie gerade schon beschrieben hast.
Ja, das finde ich auch. Also gerade solche Aspekte wie eben diese Leichen oder die von Tieren oder Menschen, die sich da teilweise türmen, das war schon extrem gruselig. Andererseits ist das Spiel aber dann auch relativ frei im historischen Umgang sozusagen mit der Pest. Also es spielt ja 1348 und 49, glaube ich. Und das ist ja ein Jahr, nachdem in Europa tatsächlich die Pest aufgetreten ist. Und viele Aspekte, die man aber jetzt im Spiel so ein bisschen mitbekommt, die hat es eigentlich erst später gegeben. Also damit kann ich eigentlich gut leben, aber es verdeutlicht so ein bisschen, dass nicht so dieses historische Moment der Pest im Vordergrund steht, sondern eher die Emotionen, die damit verbunden sind, aber auch so, was uns im popkulturellen Gedächtnis zur Pest im Hinterkopf schwebt, dass eben das eher aktiviert werden soll.
Ja, und dabei greift A Plague Tale auch ein Narrativ auf, welches zu der Zeit, korrigiere mich bitte, falls ich jetzt was Falsches erzähle, relativ dominant gewesen sein könnte, so spekuliere ich zumindest. Denn du hast ja schon herausgestellt, dass Hugo selbst auch krank ist. Allerdings nicht, ich glaube, er ist nicht mit der Pest infiziert, sondern es ist da, also ich will natürlich jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, es lässt sich guten Gewissens sagen, dass mit der Inquisition kommt ein starkes religiöses Element mit ins Spiel. Und mit der Krankheit von Hugo, der etwas unspezifizierten Krankheit, kommt auch ein Moment von Okkultismus mit ins Spiel. Also diese Annahme davon, dass hinter der Pest böse Mächte stehen, übernatürliche Mächte stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Eindruck ist oder dass es ein Narrativ ist, was es zu der Zeit auch so gegeben haben könnte, denn wir sind ja im Mittelalter.
Ja, richtig. Also besonders in diesen ersten, sagen wir mal, 3-4 Jahren der Pest, in der man auch gar nicht wusste, was da überhaupt passiert. Da wurden dann überall Sternkonstellationen als Zeichen Gottes gesehen oder regnende Frösche. Es regnete Feuer und Berge schmolzen. Es gab schwarzen Schnee. Solche Aspekte, die man irgendwo gehört hatte, wurden dann plötzlich in diese Plausibilisierung dieser Krankheit mit aufgegriffen und gab dann ja natürlich auch in diesem Zusammenhang teilweise Judenpogrome, beispielsweise in Augsburg, was unter anderem auch eine gute Möglichkeit war, seine Gläubiger loszuwerden. Und auch das sieht man zum Beispiel ja im Spiel. Es gibt relativ am Anfang ja ein Level, das in einem Dorf oder einer kleinen Stadt spielt, in der dann eine Frau verbrannt werden soll. Und das ist auch so dieses Entschuldigen für diese Naturkatastrophe, dieser Aspekt, der da mit reinspielt.
Das war schon eine Referenz auf die Hexenverbrennung, ne?
Oder? Ich glaube ja, aber ich glaube an sich, die Hexenverbrennung war ein bisschen später auch. Mhm. Aber bei denen bin ich jetzt nicht so firm. Also kann auch sein, dass ich da falsch liege.
Ja, weil es war, glaube ich, war das nicht auch eine junge Dame mit roten Haaren, die verbrannt wurde?
Ja, das schon. Und es sind ja da auch schon andere Leute verbrannt worden. Und genau dieses eben, man sucht jemanden, den man dafür verantwortlich machen kann, weil man die echten Ursachen nicht erkennen kann. Das ist eben dieses klassische, auch sehr menschliche Element da drin.
Und das ist, ich finde, das ist wirklich gut gemacht. Also es hat mich tatsächlich, gerade insbesondere die Sequenzen, in denen man dann irgendwie durch ein kleines Dorf läuft, die Leute schlagen alle die Türen zu, wollen nichts mit einem zu tun haben, man findet dann noch Häuser, an denen also weiße Kreuze sich dran befinden, die sozusagen darauf hinweisen, dass es sich um ein kontaminiertes Haus handelt. Man kann sie natürlich nicht betreten. Aber das hat mir schon so ein Gefühl von Isolation und Bedrohung versetzt, was dieses eigentliche Horror-Flair, du hast es ja auch als Survival-Horror bezeichnet, gut getragen hat, wenngleich es in seiner Spielmechanik selbst sich es jetzt weniger irgendwie als gruselig empfand und es gibt auch irgendwie nicht sonderlich viele jetzt Schockmomente in dem Sinne, aber diese Uneasiness, die sich entfaltet, indem man eben durch einen komplett von der Pest zersetzten Raum sozusagen läuft.
Genau, und das ist ja auch ein Gefühl, das sich tatsächlich über weite Teile des Spiels durchzieht. Also diese Bedrohung, die über einem oder besser gesagt unter einem schwebt und einen jederzeit ja in Form der Ratten, aber auch in Form der teilweise der Engländer und der Inquisitioner einzuholen versucht.
Ich habe leider ist es so, dass wir jetzt nicht über das Ende sprechen können, weil das wäre ja dann schon Spoiler-Time und das machen wir in dieser Rezension hier auch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich die sich entfaltende Geschichte, die sich entfaltende Verknüpfung auch zwischen Infektionskrankheit und Okkultismus interessant fand, dass sie sich auch, also es spitzt sich weiter zu im Verlaufe der Erzählung, wenngleich ich es immer auch so ein bisschen seltsam fand, dass ausgerechnet Hugo auf irgendeine Art und Weise, ich sag mal, der Auserwählte in Anführungszeichen ist. Weil das wird ja relativ schnell klar. Ja? Also Hugo hat irgendwie...
Neo.
Ja, also hat irgendwie eine seltsame Krankheit. Und diese Krankheit ist, so kann man sich relativ bald zusammenreimen, irgendwie auch der Schlüssel, der sozusagen die Pestepidemie, Pestpandemie, der ja ein Ende setzen kann.
Ja, da weiß ich ja noch nichts, da bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Also ich hatte aber insgesamt auch den Eindruck, dass es ja nicht nur die Pest als Plage dort gibt, sondern eben auch die Krankheit Hugos, aber dann eben auch die Inquisition und nochmal die diese Soldaten, die da in diesem hundertjährigen Krieg, der ja zu der Zeit in der Region auch gewütet hat, auch über das Land herfallen. Und gerade diese Kulmination von schrecklichen Dingen, die hat dann eben auch zur Pest zusätzlich auch nochmal die, wie du sagst, Uneasiness so ein bisschen befördert. Also es gibt ja diese wahnsinnig tolle, aber auch schreckliche Szene, die es, glaube ich, auch vorher schon im Trailer oder in so einem paar Minuten Gameplay zu sehen gab, wenn man über ein altes Schlachtfeld läuft und in dem sich auch die Soldaten meterhoch teilweise türmen. Und das ist so beeindruckend und schrecklich. Also da muss man wirklich sagen, da hat das dann doch dieses Environmental Storytelling wahnsinnig gut funktioniert.
Ich ziehe meinen Hut auch tatsächlich davor, dass sie das so gut geschafft haben, dass also diese Atmosphäre der Bedrohung durch die Infektion durchzuhalten und auch tatsächlich zu zeigen, wie die Welt zerfällt, sozusagen. Fandest du es eigentlich seltsam, dass Amicia nie in der Bedrohung ist, sich mit der Pest zu infizieren?
Naja, sie ist ja die Heldin.
es fiel mir gerade so spontan ein.
Nee, du hast recht. Also ich habe, glaube ich, nicht drüber nachgedacht. Ich kann mich aber erinnern, dass ich es ein bisschen merkwürdig fand, durch die kontaminierten Gebiete zu laufen, also so frei. Also es war schon so unterbewusst da, aber jetzt nicht, dass ich konkret gedacht habe, okay, das kann ja so nicht sein.
Ja, weil ich hätte nämlich tatsächlich es vielleicht gar nicht schlecht gefunden. Es gibt ja durchaus Spiele, ich formuliere es mal so allgemein als nur möglich, um keine Spoiler hier zu bringen. es gibt ja durchaus Spiele, die damit arbeiten, dass Protagonisten auch im Laufe ihrer Geschichte von einer Krankheit zunehmend belastet sind. Und ich hätte mir das gut in A Plague Tale vorstellen können und es hätte für mich nochmal so einen zusätzlichen Reiz mit sich gebracht. Denn man ist eigentlich, zwar ist es atmosphärisch stark, allerdings spielerisch gewissermaßen inkonsequent, denn man arbeitet sich fast ununterbrochen durch Ratten, kriecht da oder schleicht da irgendwie über die verrottenden Körper der Soldaten. Zugleich aber muss man nie Angst davor haben, sich zu infizieren. Ich hätte das gar nicht schlecht gefunden, wenn man tatsächlich in der Situation wäre, dass so ein gewisser Zeitdruck auch dadurch entsteht. Zeitdruck auf narrativer Ebene, nicht auf spielerischer. Das finde ich immer nicht so gut. auf narrativer Ebene der Zeitdruck. Man weiß jetzt, Amicia fängt jetzt irgendwie auch an, Symptome der Pest zu zeigen. Und das hätte natürlich auch nochmal zusätzlich motiviert, warum jetzt unbedingt man sich darum bemühen muss, dieser Plage ein Ende zu setzen.
Ich glaube, das wäre zu schwer umzusetzen gewesen. Also die Symptome der Pest sind ja schon sehr schnell und sehr krass. Also es gibt ja Fälle, in denen man innerhalb von 4 Tagen oder teilweise nur von Stunden dann gestorben ist. Und die Pest ist, glaube ich, dafür eine schlechte Krankheit, also rein spielmechanisch gesehen. Was mich eher gewundert hat, ist, dass sie ja mit dieser Krankheit, die Ugoja befallen hat, irgendwie überhaupt nichts zu tun hatte. Obwohl sie ja die gleichen Gene hat und oder aus der gleichen Familie kommt. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig.
Ja, also ich finde, das ist auch ein gutes Anzeichen dafür, dass es schon so eine, die Erzählung hatte für mich immer so eine latente Randomness, weil ich auch das Gefühl hatte, es ist so ein bisschen komisch, dass ausgerechnet Hugo jetzt irgendwie mit diesem besonderen Stuff irgendwie infiziert ist und es erschien mir einfach teilweise schon arg konstruiert. Es gehört irgendwie auch zur narrativen Logik dazu, damit sich das Ganze auch wie eine Heldengeschichte entfalten kann. Und wahrscheinlich funktioniert es als Heldengeschichte auch besser, wenn Amicia nicht infiziert ist, denn ansonsten hat man tatsächlich 2 infizierte Figuren, mit denen man durch die Gegend läuft.
Ja, sicher auch das. Was ich aber wiederum ganz spannend fand, ist dann, dass irgendwann eine Rückbezug auf die Justinianische Pest ja unter den Römern noch gewütet hatte, gezogen wurde und dass da sozusagen eine Blutlinie gezogen wird von dieser Pest bis hin zu Hugo. Das fand ich wiederum ganz spannend.
Genau, ja, weil sozusagen die Annahme dahinter ja quasi ist, dass auch diese, wie nanntest du sie, wie heißt die Pest?
Die Justinianische Pest.
Justinianische Pest, die erste Pestpandemie, auch beendet wurde eben durch irgendwie den heroischen Einsatz einer Person wahrscheinlich, ne?
Ja, im Spiel kommt es so ein bisschen so rüber, genau.
Im Spiel, ja, klar.
Also
genau, als wären das irgendwie Vorfahren gewesen.
In Wirklichkeit war es ja dann doch ein bisschen komplizierter. Ich meine, das war eine Pest, die im 6. Jahrhundert im Mittelmeerraum und letztlich in ganz Europa auch viele, viele Menschen weggerafft hat, auch wenn sie nicht ganz so schlimm war wie diese zweite Pandemie, in der ja Plague Tale spielt war.
Ja, die zweite war extrem lang, ne? Die zweite Pestpandemie.
Die hat tatsächlich eben von 1347 bis 1771 gedauert und es gab dann auch sehr schnell so einen Gewöhnungsprozess, also ich glaube schon 3-4 Jahre, nachdem eben dieser erste Ausbruch auf Sizilien war, gab es dann die ersten Pestverordnungen und die ersten gesundheitspolitischen richtigen Maßnahmen und man hat sich auch so ein bisschen dran gewöhnt. Und gleichzeitig hat das Ganze auch schon zu einem sehr starken Modernisierungsschub in Europa geführt. Und das ist schon sehr spannend, wie der Mensch sich eben an so eine tatsächlich echt beschissene Lage gewöhnen kann.
Ja, das ist auch genau das ist das Beispiel mit der Seife, das ich, glaube ich, initial schon mal gebracht habe, als wir über die Collectibles sprachen, dass man dann irgendwie durch so ein zerrüttetes Dorf läuft und dann irgendwie ein Stück Seife findet und dann ein bisschen was dazu dasteht, dass sozusagen die Seife also dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass es so funktioniert, dass es so hygienische Dinge sehr effektiv gegen die Pest sein können. Aber dass es dann relativ bald dazu kam, dass Leute angefangen haben, Seife zu benutzen. Ne?
Ja, was mir aber auch noch aufgefallen ist, Entschuldigung, dass ich jetzt das Thema ein bisschen,
nein, bitte.
Im Thema ein bisschen springe, ist, dass die Ratten ja im Spiel tatsächlich die Pest versinnbildlichen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eigentlich noch mal eine andere Art von Krankheit darstellen sollen. Im wahren Leben sind die Ratten aber genauso Opfer gewesen wie wir Menschen. Also eine Pest ging eigentlich immer mit so einem massiven Rattensterben einher. Und erst wenn diese Ratten gestorben sind, sind die Flöhe, die ja tatsächlich die Pest übertragen haben, auf den Menschen übergesprungen und so erst erkrankt.
Ich habe mir das nämlich auch gedacht, dass es so eine Parallelität in A Plague Tale gibt zwischen dem Gewimmel der Ratten und dem Gewimmel sozusagen der, was ist die Pest? Ist die Pest ein Bakterium, ein Virus?
Genau, ist ein Bakterium.
Bakterium, ja. Also dass sozusagen etwas die Ratten verhalten sich im Spiel wie ein Mikroorganismus, finde ich. Was natürlich auch mitunter damit zusammenhängen mag, dass sie einfach rein technisch nicht als einzelne agierende Wesen animiert und programmiert sein können. Also nicht jedes dieser Wesen hat sozusagen sein eigenes Verhaltenspattern, sondern es ist eher so eine wabernde Masse.
Ja, und sie sind ja auch relativ dumm. Also die haben so bestimmte Mechaniken und eine bestimmte Art von Physik, mit der man ja auch diese Ratten in gewisser Weise gestalten kann.
Meinst du, die Leute zu der Zeit, war das so eine gängige Perspektive vielleicht, dass die Ratten die Pest bringen?
Ja, also das hat sich ja auch so ein bisschen in unser Gedächtnis so eingebrannt, dass man eben die Ratten eben als das Dreckige, aber auch moralisch Schlechte sieht, das eben die Krankheit bringt. Und das rührt schon daher, nur eben, dass die tatsächliche Ursache ein bisschen woanders lag. Es gibt sogar mittlerweile Überlegungen, dass die Ratten gar nicht schuld waren, sondern dass Menschenflöhe die Krankheit übertragen haben und nur so zu dieser unfassbar schnellen Übertragung auch geführt haben können.
Ja. Ja, das würde ja auch natürlich zu dem Hygieneaspekt passen, zur Effektivität der Hygiene. Ja, ich finde das insofern ganz spannend, die Rolle der Ratten. Weil auch da sich zeigt, dass A Plague Tale eigentlich ziemlich gut darin ist, wie ich finde, nicht so sehr einen kontemporären Blick auf die Pest zu werfen, sondern eher einen historischen Blick. Also ein Narrativ zu aktivieren, das jetzt gegenwärtig überhaupt nicht mehr so prävalent ist. Oder zumindest popkulturell vielleicht schon noch prävalent ist. Aber es ist ja nie so wirklich. Also es ist einfach sehr viel Mysteriöses und Okkultes am Werk, was einfach nahelegt, dass die Pest etwas ist, was intentional von bösen Mächten verursacht wurde.
Also ich wäre da auch sehr vorsichtig mit dem Begriff historisch in dem Fall, weil ich habe ja schon angedeutet, viele Sachen sind eher eben so aus so einem kollektiven Wissenshaushalt herausgegriffen. Und ja, es gibt also so fixe Punkte, die sind sehr an der Wirklichkeit angelehnt, aber bei anderen Sachen hat man sich ja auch, was das Historische angeht, relativ frei im Spiel damit beschäftigt.
Ja, das ist korrekt, das stimmt. Ich meinte jetzt auch gar nicht so sehr historische Akkuratesse im Sinne einer Authentizität, sondern eher diskursives Aufgreifen von der Vorstellung, was die Pest sei und wie sie funktioniert.
Wobei ich da gerade was das Popkulturelle angeht, schon den Eindruck habe, dass die Pest sozusagen der Prototyp der ja auch populärkulturellen Auseinandersetzung mit Krankheit ist. Also man hat dann sehr schnell diese Totentanzabbildungen und andere, sehr, sehr viele Abbildungen von Pest. Und das gleichzeitig geht so Pest auch in der Erzählung mit so einem Verlust von Moral und Ordnung und mit dem Auftauchen von Chaos und dem Zusammenstürzen von Staatengebilden einher. Also, und das sind ja genau die gleichen Erzählungen, die in fast jedem Zombie-Spiel eigentlich erzählt werden. Ich glaube, da ist so eine diskursive Tradition, die sich eben von der Pest bis heute durchzieht.
Ja, Ja, das kann sein. Das ist einfach natürlich, wenn man sich vor Augen führt, wie drastisch die insbesondere die zweite Pestpandemie verlaufen ist, ist es ja etwas, was durchaus eine bleibende Angst vor sozusagen dem Zusammenbruch sämtlicher Ordnung durch eine Infektion mit sich bringen kann und was bis heute in Zombie-Narrativen oder auch in Infektionsnarrativen, beispielsweise eben in The Last of Us, das ist eine Pilzinfektion, sich immer weiter fortschreibt.
Ja, man muss sich auch verdeutlichen, dass diese Pest gerade in den ersten, ich glaube, 4 Jahren oder 5 Jahren, also 25 Millionen Opfer, das war ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung, gefordert hat. Und dann immer wieder massiv in die sich gerade erholenden Bevölkerung reingeschnitten hat. Und dass das eben sehr stark dann irgendwann verwurzelt ist und auch so eine gewisse Todesgeilheit, also so popkulturell gesehen, mit sich bringt, das kann ich sehr gut verstehen.
Ja, ja. Und es ist tatsächlich, ich finde es deshalb umso überraschender, dass es als Szenario nicht schon häufiger aufgegriffen wurde.
Ja, kennst du andere Spiele, die die Pest an sich etwas größer aufgreifen? Also jetzt abseits von Zombie-Spielen?
Eigentlich nicht, nee. Also so direkt fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass es schon irgendwie so Sachen wie Black Death und sowas, Plague und solche Geschichten, dass es das schon gab, aber nicht mit diesem direkten Bezug.
Also ich
hatte, sondern eher in einer Überformung, möglicherweise auch in einer fiktiven Überformung.
Ich denke auch, dass es zumindest bei den größeren, in Anführungszeichen, AAA-Titeln eigentlich noch gar nicht so vorkam. Vielleicht mal am Rande mal in irgendein Anno oder so, könnte ich mir vorstellen, aber weiter eigentlich nicht.
Im Großen und Ganzen ist mein Eindruck dennoch ein durchwachsener. Ich bin von der Atmosphäre ausgesprochen angetan. Ich finde auch die Konstruktion der Krankheit hier sehr spannend, was sozusagen ja auch, also da sind wir ja beide irgendwie sehr interessiert dran. Deshalb ist es natürlich auch ein besonders spannendes Spiel. Ich finde auch, dass es in seiner Mechanik vieles richtig macht. Ich finde die Konstruktion oder das Design, das Level-Design und das Kern-Gameplay eigentlich interessant. Ich finde, dass es leider nur so ist, dass auf der Ebene der Erzählung es relativ stark schwankt. Es gab einige Momente, wo ich dann wirklich ein bisschen schlucken musste, aber die meisten haben mich relativ kalt gelassen, einfach weil die Figuren mich nicht so besonders involvierten. Hinzu kamen dann leider noch einige kleinere Probleme, die ich jetzt noch gar nicht so wirklich erwähnt habe, aber so Sachen wie beispielsweise, dass teilweise die Rücksetzpunkte ich ziemlich störend fand, dadurch, dass man längere Sequenzen immer wieder von vorne anfangen muss. Dass meine PS4 zum Beispiel zu einem Föhn wurde. Du hast auch auf der PS4 gespielt, ne?
Ja, ja, genau.
Ist es bei dir auch so? Wird deine PS4 auch zu einem Föhn, sobald du das anschaltest?
Bei dem Spiel jetzt oder allgemein?
Ja, ja, nur bei A Plague Tale.
Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil ich immer mit Kopfhörern spiele und dann gar nichts mehr mitbekomme von meiner Umwelt. Wahrscheinlich kann es dann auch um mich rum brennen und ich spiele halt trotzdem munter weiter.
Ich habe ja noch so eine Standard-PS4. Ich habe ja keine PS4 Pro. Und es ist schon so, dass ich habe das noch, bislang ist A Plague Tale der einzige Titel, bei dem ich mir dann gedacht habe, wirklich so zwischendurch so, ach du Alarm. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal irgendwie eine Pause machen, damit das arme Gerät sich wieder ein bisschen beruhigt.
Na, da hatte ich, also ich habe zwischendurch mal sogar meinen Kopfhörer abgenommen und das war eigentlich völlig normal. Aber ich habe ja natürlich auch eine PS4 Pro.
Ja, dann ist das natürlich kein Problem, ja.
Die ist einfach blitzschnell.
Es lief dennoch gut und ich bin auch tatsächlich durchaus positiv angetan davon, dass sie so eine enorme Quantität an Ratten, also es ist ja wirklich Ratten überall, ja, und teilweise wirklich in Massen, dass es selbst einer Person wie mir, die selbst mal eine Ratte als Haustier hatte, schon irgendwie so ein Schauer über den Rücken jagt. Einfach aufgrund des unübersichtlichen Gewusels und auch der Aggressivität der Ratten. Das fand ich schon beeindruckend. Also
mein Eindruck war auch gar nicht so ein schlechter wie bei dir jetzt, glaube ich. Die einzigen Sachen, die mich so ein bisschen irritiert haben, war, dass tatsächlich Misias Character Development so ein bisschen schwach ist, finde ich. Und dass die Story an sich, dafür, dass das Spiel ja relativ lang ist, doch sehr kurz, oder die hätte man auch in 10 Minuten erzählen können. Sagen wir mal so. Und das fand ich ein bisschen, das sticht sich so ein bisschen mit der an sich fantastischen Welt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll gewesen wäre, das Drama etwas runterzudrehen, das emotionale Drama. Weil ich glaube, also für mich wirken insbesondere die Sequenzen, die als besonders dramatisch erscheinen sollen, sehr konstruiert. Und ich glaube, wenn das etwas nüchterner gehalten wäre, dann wäre es für mich möglicherweise involvierender gewesen. Weil allein durch das Environmental Storytelling, allein durch diese kontaminierte Welt schon so viel an Atmosphäre konstruiert ist, dass es dann nicht unbedingt noch so einen dahingewurschtelten Konflikt braucht.
Ich fände es auch toll, wenn es dann irgendwann doch noch vielleicht so einen Walking Simulator-Modus gäbe, in der man sich mal alles in Ruhe nochmal anschauen kann. Von mir aus mit den Ratten, wo man die ein bisschen lichten und herscheuchen muss oder so. Aber das fände ich ja dann, finde ich doch irgendwie sehr ansprechend.
Ich werde dann irgendwann auch nochmal die ganzen Collectibles, glaube ich, einsammeln.
Ah, nee, sowas braucht eh kein Mensch. Das nervt mich bei anderen Spielern, anderen Spielen auch. Also es nervt mich nicht, wenn es dann wie hier teilweise mit solchen enzyklopädischen Einträgen einhergeht, die so ein bisschen über die Pest erzählen und die auch meiner Meinung nach ganz gut geschrieben sind. Aber wenn das nur in der Luft verpufft und ja, um der lieben Laune will gemacht wird, ist das doch auch blöd.
Arno, vielen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und für deine Eindrücke zu A Plague Tale.
Gerne.
Diese Rezension, das will ich noch abschließend dazu sagen, wurde gesponsert von Focus Home Entertainment, denn ich habe tatsächlich einen Rezensionscode bekommen. Darauf möchte ich nur hinweisen, damit man mir nicht vorwirft, eventuell gekauft zu sein. So positiv, als dass ich gekauft hätte sein können, fiel mein Urteil ja auch gar nicht aus. ansonsten, liebe Leute da draußen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns gern. Das könnt ihr tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort findet ihr am unteren Bildschirmrand einen Unterstützt-uns-Button, der euch zu unserer Steady-Kampagne führt, wo ihr uns dann für einen geringen Obolus pro Monat unterstützen könnt. Ihr könnt uns außerdem gerne abonnieren, bewerten und rezensieren auf Apple Podcasts, auf Spotify. Ihr könnt uns natürlich Kommentare dalassen auf pixeldiskurs.de oder auch gerne per Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und wenn ihr einfach nur ein klein wenig Zeit euch nehmen wollt, um uns einen kleinen Gefallen zu tun, dann teilt diese Folge doch gerne auf Facebook und Twitter. Das hilft uns immer sehr, weil dann neue Leute in unsere gesellige Hörerschaft hinzustoßen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.